Das sagt mir, wir sollten uns da raushalten und das alles den hiesigen Kollegen überlassen.
Ich kann nicht ohne ihn zurückfahren, Chan.
So, na dann, herzlich willkommen hier zur letzten Sendung vom Kinocast. Ich begrüße die Luise.
Ja, hallöchen. Hallo, Erik.
Heute mal wieder im Hauptstadtstudio. Ja, genau, hier ist der Erik. ja, wir haben schon kurz unterhalten. Also das Wetter geht heute offensichtlich, obwohl jetzt bei uns ist wieder wärmer geworden ein bisschen.
Na, ich bin, als ich heute Morgen auf Arbeit gefahren bin, bin ich erstmal schön in den Regen geraten. Also war auch mal eine schöne Abkühlung.
Ja, aber jetzt mittlerweile, ich bin vorhin eine Runde Fahrrad gefahren, das war wieder sehr schön. Sehr angenehm warm, aber das Wetter, darüber brauchen wir ja nicht reden, sondern uns zieht es ja dann eher so in die Innenräume, nämlich in die Kinos. Und ich war diese Woche nicht in der Sneak, aber du warst ja in der Sneak.
Genau.
Und ich habe auch so noch ein paar Sachen gesehen, wir können ja ein paar Sachen anteasern. Ich habe Only God Forgives, habe ich gestern geguckt. World War Z habe ich nachgeholt. Und ja, du hast eine ganze Menge da, ja, Assault on Wall Street zum Beispiel, Uwe Boll-Film, der war auch anwesend, Wolverine und ja, von den restlichen müsst ihr euch einfach mal überraschen lassen. Wir gucken mal, was wir alles überhaupt dran nehmen. Beginnen wir einfach mal mit dem, den ich gesehen habe. Sorry, nicht Ladies First, sondern weil ich habe hier nämlich das Titelbild für den Beitrag habe ich schon gemacht mit Only God Forgives und da müssen wir schon mal den Film als erstes dran nehmen. Ist ja der neue Film mit Ryan Gosling von Nicolas, wie heißt der Reffen hier? Nicolas Winding Refn. Ne? Genau. Weiß man eigentlich, wie das richtig ausgesprochen wird?
Ich weiß es nicht.
Also ich hätte mir an dem seiner Stelle irgendwie mal einen Künstlernamen.
Ich sage immer, der Typ, der Drive gemacht hat.
Genau, der Typ, der Drive gemacht hat, der hat nämlich was Neues gemacht. Auch wieder mit Ryan Gosling und nachdem Drive ja bei diversen Filmfestivals ziemlich abgefeiert wurde, hat er diesen Film auch wieder auf den Festivals vorgestellt. Ich glaube hier in Cannes oder so, lief da doch. Ne? Und was man bisher so von diesem Film gehört hatte, ist es so ein bisschen, gibt so ein bisschen geteilte Meinungen. Die einen finden den ziemlich gut, die anderen finden den eher nicht so. Ja, also es gibt eigentlich kaum jemanden, der so mittel unterwegs ist bei diesem Film. Ich habe mir gedacht, weil du auch gesagt hast, du wolltest den eigentlich gucken, dachte ich,
vielleicht. Na gut,
damit wir über den gleichen Film reden können, dann gucke ich den doch auch mal, weil der lief dann auch hier um die Ecke. Und okay, also Ryan Gosling heißt in dem Film Julian und der spielt einen Amerikaner, der in Bangkok lebt, in Thailand. Und er ist dort so ein bisschen, ja, er hängt da so rum und es ist nicht ganz klar, was er eigentlich macht. Der Film, der ist auch sehr stark aufbauend. Das heißt, man weiß am Anfang erstmal relativ wenig und erfährt dann halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Also man kommt halt immer mehr in diese ganze Geschichte rein. Und ich muss auch echt überlegen, ab welcher Stelle ich abbreche mit Erzählen, weil es sind natürlich auch einige spoilerbehaftete Sachen, die euch das verderben würden, den Film, wenn ihr den vielleicht noch sehen wollt. Denn der Film lebt halt auch von Überraschungen und so ein paar What-the-fuck-Momenten. Die sind jetzt bei Weitem nicht so heftig wie zum Beispiel bei Lost oder sowas oder bei Sixth Sense am Ende oder sowas, sondern das sind halt eher so kleinere Sachen, wo man denkt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, huiuiui oder so. Und okay, er ist mit seinem Bruder auch dort und sein Bruder ist irgendwie so ein ganz, ja, seltsamer Typ, also der steht auch irgendwie so auf ganz junge Mädchen und bewegt sich dann auch in diesem Nachtleben da ziemlich und er sucht wirklich gezielt nach sehr, sehr jungen Mädchen und hat auch da ein ziemlich seltsames Verhältnis auch zu allen Frauen an sich. Also da gibt es dann so Szenen, wo er wahllos irgendwelche Frauen verprügelt und so. Und er vergewaltigt eine 16-Jährige und bringt die auch um. Er wird am Tatort gestellt und der Vater des Mädchens, es ist Polizei da und die Polizei holt den Vater des Mädchens, damit der Vater Selbstjustiz üben kann. Also der bringt ihn da so auf übelste Weise um. So, das führt dazu, dass die Mutter der beiden aus den USA, nehme ich an, dahin reist nach Thailand, um sich um die ganze Sache mal zu kümmern. Also zum einen natürlich, weil quasi ihr erstgeborener Sohn da ums Leben gekommen ist, um da die Leiche zu überführen. Und natürlich auch, um ihren anderen Sohn dazu zu bringen, dort ja Rache zu üben und die Verantwortlichen zu finden. Das setzt eine Riesenspirale in Gang. Das ist jetzt nicht so eine einfache ja, Revenge-Sache, ja, wo man sagt, okay, der eine ist es und der wird gesucht und dann wird er irgendwie zur Strecke gebracht und das war's. Sondern das ist halt eine Riesenspirale in dieser Unterwelt von Thailand. Und verschiedene Kritiken haben es schon relativ gut beschrieben, dass es eigentlich ein dauernder Albtraum ist, in den man sich da begibt. Es ist zum einen visuell sehr, sehr gut dargestellt, sehr gut gefilmt, teilweise extreme Weitwinkelaufnahmen, riesengroße Räume, riesengroße Sets, also nicht so, dass die Kamera irgendwie ganz nah an den Figuren ist oder so, sondern es ist wirklich, es wird der Raum in seiner Gänze irgendwie gezeigt und diese Verlorenheit dieser einzelnen Person. Hast du jetzt noch irgendwelche Fragen zur Story? Kam das irgendwie halbwegs verständlich rüber? Ich kann halt jetzt nicht viel mehr erzählen.
Ja, doch, ich habe es gut verstanden. Also ich hätte jetzt noch Fragen halt zum Film an sich, weil ich auch schon von anderen Leuten Kritik gehört habe. Aber dann erzähl erst mal weiter. Also noch geht's.
Ja, wir bekommen dann halt so peu à peu dann noch raus, was er dort eigentlich macht. Also er ist natürlich dann auch irgendwie im Drogenhandel und seine Mutter ist dann halt auch da, um sich auch gleich mal mit um die Drogengeschäfte zu kümmern, wenn sie schon einmal dort ist. Und ja, das ist halt alles so eine riesen Unterwelt, die sich aber trotzdem auf relativ wenige Personen dann auch beschränkt. Also es gibt halt dann so einen Typen, mit dem der immer mal rumhängt und der ihm da zur Seite steht. Dann gibt es halt diesen Polizeichef mit seinen Mannen und das ist irgendwie ein ganz dubioser Typ. Also der hat dann auch so eine Art Samurai-Schwert, aber das ist natürlich keins, weil die sind ja in Thailand. Also es ist irgendwie so ein kurzes, das hat bestimmt irgendeinen anderen Namen dort. Der Film hat wirklich, also wer Drive kennt, Drive hat ja extrem explosive Gewaltszenen. Jetzt nicht am Anfang, wo man noch denkt, oh okay, das bleibt schon so vor sich hin, und mit einem Mal, bam, geht so richtig heftig los mit der Gewalt. Hier ist es so, es ist wirklich eigentlich schon relativ am Anfang, relativ früh, ist hier wirklich extreme Gewalt zu sehen. Und da kommen wir gleich zu einem Punkt, der mir nicht ganz so gefallen hat. Also ich kann das ja durchaus ab, wenn in einem Film irgendwelche ja, Körperteile fliegen oder sowas. Wenn das in eine Geschichte eingebettet ist, die mir eindeutig klar macht, hey, das ist jetzt Fiktion, was da kommt. Also das sind halt Zombies oder irgendwas oder es ist halt irgendwie ein Spaß-Action-Film oder irgendwas. Hier ist es aber ganze Zeit so, ja, so quasi dokumentarisch auch wieder so begleitet wird und diese ganzen Szenen, die blutigen Szenen, die sind halt auch wirklich so gore. Also wo wirklich eine gewisse Freude dran ausgeübt wird, irgendwie Leute auszuweiden oder denen irgendwie die Augen zu verletzen oder ins Ohr mit Messern und sonst was alles oder selbst dann irgendwie von oben bis unten aufzuschlitzen, dass du da den ganzen Rippenkorb da rausspießen siehst und sowas. Also es sind wirklich so absolut unangenehme Szenen da drin. Das hat mir überhaupt nicht so richtig gefallen. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt in der drastischen Art hätte ich sein müssen da in dem Film.
Das klingt jetzt wirklich nicht, als ob das irgendwas für zarte Seite wäre. Weil ich habe jetzt wirklich ganz viel gelesen, dass halt gerade diese Gewaltdarstellung schon also trotzdem irgendwie künstlerisch oder sehr stilistisch dargestellt sein soll.
Und ja, also es ist auf jeden Fall sehr künstlerisch dargestellt, wie es ausgeübt wird. Hat dann aber in dem Moment, wenn es passiert und danach, dann, wenn das halt gezeigt wird, das Ergebnis dieser Gewaltausübung, dann hat es wirklich was Gewaltpornografisches, kann man fast sagen. Also es wird wirklich so dargestellt, dass ich denke mal, gewisse Leute, die da irgendwelche Perversionen haben, dass sie sich durchaus an diesen Bildern irgendwie weiden können oder sowas. So wird das dargestellt und das möchte ich dem Film schon ein bisschen ankreiden. Also es ist dann wirklich so, ich habe dann wirklich so so eine Art seelischen Brechreiz gehabt, ja, weil es war jetzt kein physischer Brechreiz, das irgendwie vom Magen her irgendwie das mich da gehoben hat, sondern das war einfach so, ich fand das so irgendwie so abstoßend, ja, und ich war mir dann noch selber unsicher, ob das jetzt daran liegt, dass irgendwie der Film jetzt irgendwie schlecht ist oder so, oder dass ich den Film deswegen jetzt schlecht finde, oder weil einfach die Situation, die dargestellt worden ist, dass die einfach so furchtbar ist, dass mich das so mitgenommen hat. Das kann natürlich auch sein. Und da habe ich mir dann auch während des Films, habe ich mir da schon so meine Gedanken gemacht, und die Zeit, darüber nachzudenken, die hat man auch, weil der Film erzählt wirklich in sehr, sehr ruhigen Bildern. Er ist aber in keinem Moment irgendwie langweilig.
Na, und halten die sich jetzt nun viel damit auf, oder ist das dann echt nur so eine Szene, dann geht es mit der Hauptstory weiter und dann irgendwann kommt wieder was, wo halt die Gewalt so dargestellt wird, oder ist das schon jetzt ein Hauptteil von dem Film?
Ja, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das sind halt immer so verschiedene Szenen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, diese Spirale, diese Gewaltspirale, die da in Gang gesetzt wird, die dreht sich halt immer weiter abwärts, und die da kommt halt immer mal wieder der Punkt, sag ich mal, wie so bei, wenn es an so einer bestimmten Stelle vorbeikommt, ja, wenn die Runde einmal rum ist, ja, dann passiert wieder sowas Heftiges. Und das ist halt auch dafür da, dass man irgendwie auch die Bedrohung, in der die Figuren die ganze Zeit schweben, auch irgendwie, ja, begreift, dass die da ist, dass es wirklich eine Bedrohung des Lebens ist und nicht einfach mal nur so irgendwie, was weiß ich, wie Stirb langsam 4 oder sowas, Bruce Willis kann machen, was er will, ihm passiert nichts oder so. Sondern hier ist wirklich eine Dramatik drin, dass jedem zu jeder Zeit Schlimmes passieren kann, von Verstümmelungen über, ja, über den Tod, wobei hier der Tod wahrscheinlich noch das Wünschenswerteste wäre, der schnelle Tod, weil hier wären so viele Leute gequält und gefoltert oder sowas, dass das denen wahrscheinlich lieber gewesen wäre, einfach so Ratschkopf ab und weg oder so.
Also wie bei Kill Bill.
Ja, so ungefähr. Aber bei Kill Bill war es halt in so einer Story eingebunden, dass man das nicht wirklich ernst genommen hat. Ja, also das war halt so eine cartoonhafte Überzeichnung. Ja, nein, genau. Während hier, wir begleiten halt die Person, und das, ich hatte schon gesagt, es ist sehr ruhig erzählt. Es sind jetzt nicht irgendwie viele Schnitte oder hektisch, dass es irgendwie actionhaft wirkt, sondern das wirkt wirklich so wie ein, ja, wie eine dokumentarische Erzählung von bestimmten Vorkommnissen. Es ist zwar jetzt nicht mit einer Handkamera gefilmt wie Cloverfield oder wie diese ganzen Found-Footage-Filme, wo man sagt, hui, da soll jetzt was gezeigt werden, was wirklich passiert ist, sondern es ist wirklich mit, also wirklich absolut Hochglanz gefilmt. Und tolle Bilder, tolle Aufnahmen. Aber ja, es ist ganz schwierig, diesen Film jetzt zu fassen. Ich finde sogar, wenn ich jetzt den direkt mit Drive vergleiche, ist für mich Only God Forgives eigentlich der konsequentere Film. Weil bei Drive, das war so ein bisschen so eine Publikumsverarsche, wo halt mittendrin einfach mal so der Kurs um 180 Grad gedreht wird, und der hat halt diesen What-the-fuck-Moment drin gehabt. Während hier hat eigentlich von Anfang an diese bedrohliche Grundstimmung, die zieht sich eigentlich komplett durch.
Und spielt da jetzt noch irgendjemand mit, außer Ryan Gosling, den man noch kennen könnte? Ich weiß jetzt nämlich gar nicht, wer noch dabei ist. Oder irgendwelche gut besetzten Nebenrollen oder?
Ja, also sein Bruder spielt Tom Burke, und seine Mutter, die spielt Kristin Scott Thomas. Könnte man vielleicht irgendwie kennen, die hat ja bei diversen Sachen irgendwie mitgespielt. Pferdeflüsterer, Englisch Patient, 4 Hochzeiten, ein Todesfall. Ja, also die spielt eigentlich auch ziemlich großartig. Es ist so, Only God Forgives war für mich auf jeden Fall, ja, ich fand es gut, dass ich den gesehen habe. Es wird jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber ich fand es halt auch gut. Es hat natürlich jeder irgendwie einen Drive erwartet, irgendwie so oft in der Richtung. Aber was der Regisseur gemacht hat, der hat einfach die Sachen, die an Drive auch schon zu, ja, Diskussionen geführt haben, hat er einfach genommen und hier nochmal viel häufiger eingebaut und viel konsequenter, und hat seinen restlichen Filmstil eigentlich beibehalten. Die Musik finde ich jetzt hier in dem Film auch ganz gut. Bei drei war es natürlich besser, weil da eine Band wirklich komplett das gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie es hier war. Hier hat der Soundtrack für mich ein bisschen teilweise mal so gewirkt. Sind auch ein paar tolle Songs drin. Und die haben auf jeden Fall die ganzen Situationen sehr gut unterstützt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, also im direkten Vergleich zu Drive gewinnt Only God Forgives auf jeden Fall für mich. Aber ich bin da absolut hin und her gerissen, ob ich den Film jetzt nun richtig gut finden soll oder eher nicht so. Also ich muss auf jeden Fall eine Warnung aussprechen. Der Film wird definitiv nicht für jedermann sein oder für jede Frau, sondern durch diese extremen Gewaltszenen, die mich sogar abgestoßen haben. Also wenn ich überlege, dass damals, als Reservoir Dogs rausgekommen ist, der erste Film von Quentin Tarantino, da haben ja einige Leute das Festival verlassen, als diese berühmte Ohrabschneid-Szene kam. Da möchte ich nicht wissen, wie viele hier aus diesem Film rausgegangen sind oder ob mittlerweile das Publikum so abgebrüht ist, dass die sowas locker ertragen.
Na, ist es glaube ich nicht, weil da war doch glaube ich bei dem Filmfest in Cannes, da gab es auch dann noch richtig Proteste da vom Publikum und Buhrufe. Also ich glaube,
das kann natürlich sein.
Also sowas in der Richtung war da. Also ich denke mal, die sind noch nicht abgehärtet genug dafür. Also der muss auch beim Festival, glaube ich, richtig schlecht weggekommen sein.
Also schlecht ist der Film nicht. Ich mag es halt auch, wenn Filme mich dazu bringen, mehr über sie selber, über die Filme nachzudenken. Ja, über bestimmte Szenen, über bestimmte Sachen. Und das hat der Film auf jeden Fall ausgelöst. Also der wird auf jeden Fall für Diskussionen sorgen. Das ist schon mal gut. Und in der heutigen Zeit, wo große Filmproduktionen einfach mal so glatt gebügelt werden, ab 12 Jahren freigegeben, wo halt wirklich alles Wesentliche irgendwie rausgenommen wird, damit man ja nicht irgendwo aneckt und so, damit man ja ein breites Publikum erreicht, erfrischen mich solche Filme eigentlich immer doch sehr, wenn jetzt wirklich ein Regisseur sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Geschichte, die möchte ich erzählen und da brauche ich halt Gewalt hier als Stilmittel dazu. Ja, ich tue mich da echt schwer, irgendwie eine Wertung an sich zu fassen. Wie gesagt, ja, ein überragender Film, ist nicht toll gefilmt. Sagen wir so 8,5 von 10.
Ja, schon richtig gut, also ist gut.
Ja, in einem sehr begrenzten Umfeld, sag ich mal. Also das ist wirklich, ich würde es sogar fast in den Bereich irgendwie Arthouse einordnen, weil es wird kaum gesprochen. Ja. Du siehst Szenen, wo einfach nur Leute zu sehen sind, die irgendwas machen und dann gerade auch so diese Gewaltszenen, da spricht halt kaum jemand was. Ja. Da läuft halt der mit seinem Schwert stundenlang um jemanden langsam rum, die Kamera geht mit und irgendwann haut er dem dann mal mit dem Schwert da. Naja, ich will jetzt nicht zu viel voran.
Okay, aber dann erübrigt sich ja fast die Frage, ob du ihn jetzt in OV oder in Deutsch gesehen hast, wenn nicht viel gesprochen wird.
Ich habe ihn in OV gesehen, mit Untertiteln hier in dem kleinen Kino. Und ich war sehr froh, dass es Untertitel gab, denn der Film ist irgendwie gefühlt zu 30% auf Thai.
Oh Gott.
Oder ich weiß nicht, Mandarin, nee, was sprechen? Nee, Thai war schon richtig, ne? Wirklich, also was dann halt Englisch untertitelt war, also die hatten wahrscheinlich dann bei der Kopie war das automatisch Englisch untertitelt und der Rest war dann halt Deutsch untertitelt. Und da fand ich halt auch die Stimmen, fand ich schon ganz gut, das so zu hören. So Thai, ich weiß nicht, ob die dann die Thai-Sachen in der deutschen Version auch auf Deutsch übersetzt haben, das machen sie auch immer gerne. kann natürlich auch daran liegen, weil ich, wenn ich Filme im Original sehe, dann finde ich die ja naturgemäß immer irgendwie ein bisschen besser, weil die authentischer wirken. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich ihn auf Deutsch gesehen hätte, was da wäre. Also,
na gut, aber wenn sie nicht so viel sprechen, von daher.
Ja, nicht so viel, die sprechen schon. Ja. Also ja, ist jetzt kein Stummfilm oder so. Ist aber jetzt nicht so, dass die ganze Zeit irgendwas erzählt wird. Gucken dir mal an.
Ja, also ich habe es ja nur die Woche nicht geschafft. Also er steht auf jeden Fall auf meiner Liste und was du jetzt gesagt hast, es hat mich eigentlich bestärkt, den auf jeden Fall auch noch zu gucken, weil ich halt echt ganz viele so kontroverse Kritiken halt auch gelesen habe. Wirklich so dieses, man liebt es oder man hasst es. Und naja, ich bin echt gespannt. Also ich werde ihn auf jeden Fall noch, also ich hoffe, dass ich es noch schaffe, ihn hier im Kino zu gucken, aber man hat in Berlin eigentlich da die Möglichkeit immer zu. Da gibt es ja dann doch mehr Kinos und noch kleinere, die den dann noch zeigen.
Ja.
Also von daher bleibe ich auf jeden Fall
guck
dran.
Guck mal, vielleicht erwischst du ihn auch im Original irgendwie. Aber guck, dass du da irgendwie Untertitel hast, ne? Ansonsten.
Oh Gott. 30% so, hä? Was sagen sie gerade?
Ja, ich hatte zuerst noch ein bisschen irgendwie rumgeräumt gehabt und so, dann fing das so an und die haben halt Thai geredet. Ich dachte, was? Ich dachte, ja, okay, dann kann ich hier meine Flasche aufmachen und sowas, dann, wenn die anfangen mit erzählen, aber das war dann auf einmal auf Thai, musste ich dann doch mal noch ein bisschen mitlesen. Genau. Apropos Gewalt, wie war es denn bei Uwe Boll? Habt ihr ein paar auf die Mütze gekriegt?
Wir sind zum Glück frühzeitig geflüchtet. Nein, also wir haben keins auf die Mütze gekriegt, aber ich glaube, ein Großteil des Publikums hätte Uwe Boll gern einen mitgegeben für den Film, den er uns da präsentiert hat.
Wir haben nämlich
der Film, genau. Ja. Also uns wurde verkauft als Bailout, The Edge of Greed, aber ich weiß gar nicht, welches ist denn jetzt der, ich hätte es glaube ich irgendwo noch mal erklärt, aber er heißt unter anderem auch Assault on Wall Street. Also man kann sich dann aussuchen, wie man den Film nennt.
Ich glaube, das eine war der englische Verleihtitel, genau. Und das andere in Anführungszeichen der deutsche Verleihtitel Assault on Wall Street oder so.
Genau.
Ich muss ja sagen, ich hatte den Trailer mal gesehen, weil ich mich irgendwie mal vorbereitet hatte, weil ich da dachte, der kommt mal in unsere Sneak irgendwie. Und da spielt ja Dominic Purcell mit aus Prison Break, den ich ja eigentlich ganz gut fand. Und Edward Furlong spielt da auch noch mit. Und der Trailer sieht jetzt nicht so schlecht aus, fand ich. Ja, also im Gegensatz zu anderen Uwe Boll-Filmen, wo der Trailer schon ja grenzwertig aussah. Und hier, ich habe immer so das Gefühl, so langsam werden die Filme besser von Uwe Boll. Aber erzähl mal, wie fandest du es denn?
Ja, also ich kann ja mal ganz kurz die Handlung nochmal erklären, worum es in dem Film geht. Und zwar, also Uwe Boll hat uns das auch am Anfang erklärt. Er wollte halt es geht halt um so die Bankenkrise, was das halt alles ausgelöst hat, worüber es halt auch richtig viele Filme gibt, jetzt schon halt mit diesem zweiten Wall Street Film, als auch Margin Call mit Kevin Spacey und Zachary Quinto, der richtig gut ist, den habe ich damals auf der Berlinale gesehen. Genau, und die Filme findet Uwe Boll nämlich, wie er gesagt hat, Originalton richtig scheiße.
Man hätte mal den Macher von Margin Call fragen sollen, was er von den Uwe Boll-Filmen hält.
Genau, denn ich kann es kurz sagen, die Filme behandeln nämlich halt immer so die Leute, die halt an der Wall Street arbeiten, die ganzen Aktionäre, die Banker und so. Es handelt halt immer von denen, die halt das Geld machen und mehr oder weniger daran schuld sind, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und darum zeigt Uwe Boll uns in seinem Film, wie es denn dem kleinen Mann so ergangen ist zu dieser Zeit. Und ja, der wird halt gespielt von, wie schon gesagt hast, der Dominic Purcell. Und der ist, Gott, der ist, glaube ich, Wachmann. Und eigentlich geht es ihm am Anfang des Films richtig gut, weil seine Frau, Freundin, die hatte Krebs, hat den aber besiegt, muss nur noch eine Hormonbehandlung machen, um dann damit sie dann das gemeinsame Kind kriegen können, von dem sie sich halt immer schon geträumt haben. Klingt wunderschön, tolle Familie, aber dann kommt halt diese Bankenkrise und so nach und nach erleben wir halt, wie der Hauptdarsteller alles verliert. Weil zum einen bezahlt die Versicherung nicht mehr diese Spritzen, die seine Frau kriegen muss. Und dann stellt sich so heraus, okay, er hat eine Fehlinvestition gemacht, weil sein Berater an der Wall Street da wohl irgendwelchen Mist gebaut hat, irgendwie sein ganzes Geld in eine Aktie gesteckt hat, die komplett in den Keller gegangen ist. Er hat also alles verloren, muss, glaube ich, sogar noch $60,000 nachzahlen für irgendwelche Investments, die er halt so getätigt hat über seinen Wall Street-Menschen, sage ich jetzt mal. Und ja, also sie sind eigentlich im kompletten Schuldenberg, dadurch durch diese Finanzkrise, die da ausgelöst worden ist. Er verliert dann das Haus und aus lauter Verzweiflung, ich glaube, das kann ich jetzt auch sagen, seine Frau bringt sich dann um. Und ja, also er verliert Haus, er verliert seine Frau, die es halt nicht mehr ertragen kann, dass er halt das alles aushält. Und ja, dann packt er halt einen Entschluss, der dann wirklich, wirklich typisch Uwe Boll dann ist in dem Fall. Er möchte sich rächen. Also haben wir jetzt hier wieder einen Revenge-Film sozusagen und er möchte halt alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und dann hat er halt einen Plan und der heißt halt wirklich Amok laufen und alle erschießen. Also das macht dann der kleine Mann, wenn er alles verliert.
Okay.
Das ist so, glaube ich, jetzt erstmal so ganz grob die Handlung und dann er hat halt noch so drei Freunde, halt unter anderem einer, der Edward Furlong, das ist sein Arbeitskollege. Genau, seinen Job verliert er nämlich auch noch, weil er ja Schulden hat und das kann sich, die Firma kann das so nicht nach außen stehen lassen.
Dass er Geld transportiert, wenn er selber Schulden hat. Genau, das habe ich im Trailer gesehen. Ja.
Genau, das geht natürlich nicht. Und dann hat er halt noch zwei Freunde, die bei der Polizei sind und die treffen sich halt immer in so einem Café, essen da jede Woche oder jeden Tag dann dasselbe und Und wenn die sich unterhalten, das war so furchtbar. Ich habe noch nie schlimmere Dialoge gehört. Das kam mir vor, als ob sie irgendwelche Schlagzeilen so halt über die Finanzkrise von der Bild-Zeitung oder so zitieren und sich so stammtischparolenmäßig halt so damit auseinandersetzen. Ich dachte mir die ganze Zeit, so spricht kein Mensch. Weil sie haben dann echt immer so irgendwelche Sachen, die ja echt als Riesenschlagzeile gelten könnten, haben sie dann halt sich gegenseitig an den Kopf geworfen und dann zugestimmt, wie schlimm das doch alles ist. Und halt wirklich nur auf alles rumgemeckert. Und ich dachte, oh Gott, das war so furchtbar. Also immer diese Unterhaltungen an diesem Tisch, dachte ich, furchtbar.
Oje, oje.
Und ja, wie gesagt, also man muss sagen, der erste, ich weiß gar nicht, Stunde sogar des Films, ich weiß gar nicht genau, wie lang er ging, er schien mir aber unerträglich lang. Also ich hatte irgendwann mal auf die Uhr geguckt und dann war erst eine halbe Stunde um und ich dachte, wir sitzen schon eine Stunde im Kino. Und also die erste halbe Stunde ist auch wirklich ruhig erzählt, weil man da halt komplett sieht, wie er alles verliert. Wirklich alles. Halt Frau, Haus, Job. Und dann ist so die letzte halbe Stunde ist dann halt sein Rache. Ja, total. Da dachte ich mir, okay. Aber dann die letzte halbe Stunde ist der komplette Rachefeldzug, der, wo ich dann dachte, okay, vielleicht kann es denn die Action noch irgendwie rausreißen. In dem Fall aber nicht, weil es war alles so dumm inszeniert und wie er das auch angeht und er stürmt halt am Ende dann halt auch so ein Hochhaus, wo halt der Schlimmste von allen sitzt und auf dem Weg dahin erschießt er, ich weiß gar nicht, wie viele unschuldige Männer und Frauen, also zumindest für jeden anderen unschuldig, für ihn ja nicht, weil sie arbeiten an der Wall Street und das sind alles Verbrecher, alles böse Menschen. Und ja, also das ist so...
Sehr zweifelhafte Moral in dem Film.
Ja, aber die hat Uwe Boll, also ist... Also am Ende des Films gab es, ich weiß gar nicht, zwei Leute oder so, haben anstandsmäßig applaudiert, der Rest mehr oder weniger gebuht.
Oh, weil trotz der Anwesenheit,
ja. Ja, also und dann anschließend kam halt Uwe Boll und hat sich natürlich dann auch den Fragen des Publikums gestellt. Wir haben, das muss ich jetzt sagen, wir sind, wie gesagt, dann auch geflüchtet, weil, ich weiß nicht, ich wollte mir nicht noch seine ganzen Erklärungen zum Film anhören, warum er das jetzt so gemacht hat, weil, also zwei Fragen sind wir da geblieben. Das war halt unter anderem halt auch direkt dann die erste bezüglich der Moral, aber er hat das alles verteidigt. Okay. Er meinte jetzt zwar nicht, dass er jetzt will, dass jetzt jeder Amok läuft, aber der kleine Mann sollte sich schon irgendwie zu helfen wissen. Naja.
Ob man da jetzt nur unbedingt zum Amoklauf aufrufen sollte?
Ja.
Sehr zweifelhaft.
Ja, also wie gesagt,
also solche radikalen oder sind ja wirklich extrem radikale Thesen, dann weiß ich nicht.
Und das ist halt so als
gesetzeskonform ist.
Als komplettes Gegenstück zu Martin Call oder halt auch Wall Street, wie er es gesagt hat, dass er halt die andere Seite zeigen wollte. Und vielleicht noch ganz interessant, hatte dann halt auch gesagt, dass er am Anfang ein bisschen Probleme hatte, den passenden Hauptdarsteller zu finden. Und er, beziehungsweise, ich weiß nicht, seine Produktion, haben unter anderem Viggo Mortensen als auch Gerard Butler angefragt. Und beide haben wohl, ja, abgelehnt. Sofort.
Ach, wieso denn?
Also wahrscheinlich ohne das Drehbuch zu lesen, sondern nur so den Plot. Und die haben dann abgesagt. Aber hat dann mit dem Dominic Purcell jemanden gefunden, wie er gesagt hat, der Ähnliches durchgemacht hat. Also der muss wohl auch an der Wall Street richtig viel Geld verloren haben und war deswegen wohl Feuer und Flamme halt das auch zu spielen. Und ich, also in Prison Break fand ich ihn ja auch noch ganz gut. Aber was er da abgeliefert hat, ich fand das schauspielerisch auch unterirdisch. Also jegliche Emotion, auch wenn er glücklich war oder noch mit seiner Frau zusammen, der kam immer rüber, als ob er, keine Ahnung, total, ja, furchtbares Schauspiel, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie seine, also die Mimik und überhaupt furchtbar. Also jede Emotion war gleich gespielt. Man konnte gar nicht wissen, ob er jetzt...
Ich meine, das war ja bei Prison Break eigentlich auch, aber da hat es halt irgendwie zur Rolle gepasst. Also man muss natürlich halt auch die Leute so casten, dass...
Ich weiß nicht, also er sollte ja dann mehr oder weniger dann so Identifikationsfigur, sage ich mal, sein für den kleinen Mann, aber so als Sympathieträger kam der überhaupt nicht rüber. Also wirklich dieser monotone Gesichtsausdruck, dann, ich weiß nicht, also er sieht jetzt auch nicht so freundlich aus, dass man sagt, ach ja, so ein netter, toller Typ. Also der Schauspieler, ganz, ganz, ganz schlimm.
Also kannst du eher nicht so empfehlen.
Empfehle ich überhaupt nicht.
Also der lief ja hier auch, da war ja Uwe Boll auch da, allerdings nicht bei der Sneak. Und da war es irgendwie so, der war vor dem Film hier in Stuttgart und ist dann quasi während des Films nach Heilbronn gefahren, um dort nach dem Film dort zu sein oder sowas. Da habe ich mir halt auch gedacht, naja, wahrscheinlich aus gutem Grund, ja. Also an seiner Stelle würde ich vielleicht nie bis nach dem Film bleiben oder so.
Ja, bei uns war er vor und nach dem Film da, also.
Obwohl, sehr mutig. Das überrascht mich ja immer. Also ich meine, man kann jetzt von den Filmen halten, was man will. Ich finde die halt auch teilweise grenzwertig und ich habe jetzt ich habe schon welche komplett geguckt, diesen Tunnel Rats oder wie der hieß, der lief in der Sneak oder so. Der war ja nicht so schlecht. Und aber wieder andere, die waren echt schlecht hier irgendwie. Dieses, wie hieß das? Dungeons and Dragons? Nee, wie hieß das? Schwerter des Königs hier, genau. Da war echt nicht besonders. Und aber was mich halt wundert, dass der es immer wieder schafft, durch geschicktes Marketing und noch gerade so in dem Bereich DVD und Heimkino oder sowas, dass halt Leute dann die DVD oder die Blu-ray dann kaufen, weil irgendwie das Cover gut zieht oder das Marketing gut zieht oder weil der eben doch Schauspieler verpflichtet, die dann doch manche Leute dazu bringen und sagen, oh Mensch, hier liegt jetzt eine DVD auf dem Tisch hier bei Mediamarkt oder so. Da spielt der mit aus Prison Break und kaufe ich mir mal oder so. Weil das Cover sieht ja auch wieder ganz gut aus. Also zumindest so vom Design her an sich hat er schon was drauf. Also die haben da ein geschicktes Händchen fürs Marketing und wie gesagt, der Trailer ist gut geschnitten oder die Trailer sind bei ihm allgemein ziemlich gut. Ja, also die Trailer sind immer wesentlich besser als dann der Film, der dann ins Kino kommt. Also die Masche funktioniert schon.
Na, ich muss ja im Vorfeld noch sagen, ich habe überhaupt nichts von dem Film gehört vorher. Ich habe keinen Trailer gesehen, ich wusste nur so grob irgendwie, ja, Uwe Boll macht einen Film über die Wall Street, aber was genau, wusste ich halt gar nicht. Also wirklich unvoreingenommen in den Film auch reingegangen. Das Einzige, was halt war, wir hatten halt Uwe Boll im Foyer halt schon sitzen sehen und wussten dadurch, oh Gott, jetzt kommt wahrscheinlich der Uwe Boll-Film im Kino. Darum konnte ich dir das halt auch schon, bevor die Sneak losging, schreiben. Da meinte ich ja, Uwe Boll ist bei uns.
Und da seid ihr nicht hingegangen wegen Autogramm, sonst geht doch mal zu jedem hin.
Nee, da sind wir nicht hingegangen. Wir wollten doch dann lieber ins Kino und unsere Plätze setzen. Das war uns in dem Fall wichtiger.
Naja, Mensch. Also, was gibt's denn so punktemäßig da für diesen Assault on Wall Street?
Also, ich habe nach dem Film habe ich eiskalt 0 von 10 Punkten gegeben.
0? Oh.
Also
hast aber nicht Uwe Boll gesagt, oder? Ach nee, ihr wart
ja
dann schon.
Nee, wir sind ja dann gegangen. Also das Kino wurde dann auch. Also wir waren nicht die Einzigen.
Beim Rausgehen gesagt, ich gebe 9 Punkte. Tschüss.
Nee, das haben wir nicht gemacht. Er war ja noch voll in einer Diskussion drin und wir dachten, hey, wir gehen jetzt, weil es war spät und ach, da war der Hauseweg dann doch wichtiger, als Uwe Boll noch zuzuhören, wie er seinen Film rechtfertigt. Und ich weiß gar nicht, ob der ins Kino kommt. Ich habe jetzt nämlich voll oft gelesen, dass der dann wahrscheinlich doch nur auf DVD erscheint.
Ja, ich habe jetzt eigentlich auch kein Kinostart bei VDF-Kino. Da ist es auch schon seit Ewigkeiten irgendwie nur angekündigt, ohne Datum oder so. Werden wir sehen. Wird wahrscheinlich dann so ein Direct-to-DVD oder so werden.
Und selbst das ist schon dann verschenkte Lebenszeit, wenn man sich den anguckt.
Dann halten wir uns nicht zu lange bei diesem Film auf.
Genau.
Ich habe noch was gesehen, das können wir relativ kurz abhandeln, weil den hast du nämlich auch schon vor längerer Zeit gesehen, sogar in der Premiere, nämlich World War Z. Und ich glaube, zur Story brauche ich jetzt wirklich nichts mehr sagen, weil die hatten wir letztens schon, wo der Alex den geguckt hat, nochmal wiederholt gehabt. Zombies, ganze Welt, Brad Pitt, der strahlende Held, der alle retten kann, so kurz gesagt. Ich fand den Film so okay. Ich muss dazu sagen, ich habe mir bei Amazon hier diese Leseprobe von diesem E-Book gekauft. Das sind irgendwie so die ersten, glaube ich, 300 Seiten oder irgend sowas. Und habe das gelesen, bevor ich den Film geschaut habe. Und in dem Buch geht es halt darum, dass so ein Journalist berichtet, wie er zu verschiedenen Leuten hinfährt und die ihm erzählen, wie dann der Ausbruch stattgefunden hat oder wie sie damit umgegangen sind oder sowas. Zuerst sind sie da irgendwo, weiß gar nicht mehr, China oder irgendwo, wo was ausbricht. Und da ist halt auch schon ziemliche Gesellschaftskritik auch mit drin und so. Und wo ich dann den Film gesehen habe, da ist natürlich glatt gebügeltes Hollywood-Vehikel und ich habe mich da noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Der Film ist ja erheblich umgeschnitten worden, um überhaupt diese Freigabe ab 12 zu bekommen. Deswegen hatte ich das vorhin auch angesprochen bei dem anderen Thema.
Ich dachte mir schon.
Weil das hat mir echt, also ich dachte im Kino, boah, hier haben sie doch jetzt geschnitten oder so. Also wo zum Beispiel, wo der da, also das kann man jetzt sagen oder so, der Film läuft ja jetzt schon seit Ewigkeiten oder so, oder? Also, gut, ich nenne es mal nicht, ich nenne es mal halbwegs spoilerfrei. Ich sage mal, wo jemandem die Hand abgehackt wird. Ja,
daran habe ich jetzt nämlich auch gerade gedacht.
Zum Beispiel solche Sachen oder die Zombies, du siehst ja kein bisschen Blut, ja. Du siehst in jedem Zombie-Film, siehst du, dass mal irgendwelche Zombies über irgendjemand herfallen und den irgendwie beißen und sich da Fleisch rausreißen oder irgendwas. Da ist ja gar nichts, ja. Nichts, niente, nada. Und das sind ja wirklich Horden von Zombies. Und ich meine, der Film hat schon so seine Momente gehabt. Also zum einen hat mir sehr gut gefallen, dass er relativ schnell in Fahrt kommt. Dass nicht erst so diese Szene so, ja, es baut sich langsam auf und dann ist es irgendwie erst ganz weit weg. Und dann, ja, und irgendwann kommt es dann her und und erst weiß man nicht, was es ist. Nee, hier geht's gleich voll auf die Fresse, sofort los, ne? Kurz am Anfang, erste Szene, hier Pfannkuchen backen und dann geht's los im Auto und dann, ja, ist auch schon die Kacke am Dampfen. Und was ich auch gut fand, ist dieses Moment, der da reingebracht worden ist, dieser relativ schnellen Inkubationszeit, das wirklich so innerhalb von 10 Sekunden oder sowas war, oder 12,
ja, genau,
und sowas, die Verwandlung stattfindet, was ja wirklich zu diesen dramatischen Effekten führt, dass wenn jemand gebissen wird, dass er dann irgendwie noch die Wahl hat, okay, ich blase mir jetzt irgendwie schnell noch einen Kopf weg oder sowas, dass ich nicht zum Zombie wäre, oder ich stelle mich halt auf den Rand eines Gebäudes, damit, wenn ich mich verwandle, dann ist ja irgendwie alles unkontrolliert, dann falle ich halt runter und bin irgendwie tot oder so, um halt andere Leute nicht zu gefährden. Also dieses ganze Thema Selbstaufopferung, das fand ich schon ganz, ganz nett dargestellt. Weil du hast sonst immer einen Zombie-Film, hast du irgendeinen, der gebissen wurde und den anderen das nicht sagt. Und so.
Und dann irgendwie, oder in Zombie-Serien. Ja.
Ja, gut, dieses Walking Dead, das habe ich ja dann nicht weitergeguckt nach der ersten Staffel. Das war mir irgendwie zu GZSZ-mäßig da, die Geschichten. Es soll ja noch gut geworden sein. Also, aber dann hat mir jemand gesagt, ja, die zweite Staffel, die ist so super, die große. Dann habe ich die zweite Staffel angefangen zu gucken und dachte,
ich dachte, die zweite Staffel ist die furchtbare und die dritte ist dann wieder
super. Während, egal. Während die zweite lief, hat mir jemand gesagt, ja, die zweite ist wesentlich besser als die erste. Und so, ach, das ist ja wieder genauso toll. Habe mich da Folge für Folge, da irgendwann habe ich dann abgebrochen. Ich sage, nee, es ist halt nichts für mich. Ich stehe halt eher so auf andere Zombie-Filme.
Ja.
Wo ich aber sagen muss, dass World War Z auch nicht einer von diesen Zombie-Filmen ist, auf die ich normalerweise stehe. Also ich sehe das eher so als globalen Action, ja, Thriller, würde ich sagen. Es sind zwar Zombies drin, aber so die einzigen wirklichen Zombie-Szenen sind dann wie zum Beispiel in diesem Labor, was wirklich sehr spannend gemacht ist, wo wirklich so mit Anschleichen und ja, der darf uns nicht sehen und so, in welche Richtung guckt der jetzt, hat mich teilweise an manche Computerspiele irgendwie erinnert.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hat mich an Resident Evil so die ersten Teile total erinnert. Das
war ja, genau, wo man halt wirklich gucken muss und so, dass die eigentlich sehen und so. Und was ich schade fand, war, dass die Szene mit dieser Mauer, wo diese Zombies sich da quasi so auftürmen, ja, dass das schon im Trailer eigentlich gespoilert wurde. Das fand ich irgendwie schade, weil das war für mich so die, eigentlich so eine richtige Hammer-Szene, aber wo ich dann, wo die Szene kam, ja, hier, wir haben hier eine riesen Mauer gebaut und da kommt ja keiner rein, hahaha, dachte ich, da war doch was, hast du doch im Trailer schon irgendwie gesehen, dass da, also das wird nicht mehr lange gut gehen. Das fand ich extrem schade und also solche spoilernden Trailer hier, also man könnte sie auch Troiler nennen. Genau, ein Troiler ist das. Ja, vielleicht mache ich dann in Zukunft hier jedes Mal, wenn ich einen Trailer verlinke, der Spoiler, der heißt dann Troiler. Klingt ein bisschen wie Broiler.
Ja.
Für die das noch kennen. Für die noch wissen, was das ist. dass das Ende umgeschnitten wurde und neu gedreht wurde, das hat man irgendwie auch gemerkt. Weil am Ende, oder ganz am Ende, hier am Ende und so, da haben sie ja irgendwie noch so ein paar Szenen gezeigt, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt, da haben sie noch was gehabt, ja, das wollten sie uns unbedingt noch zeigen. Das hat jetzt zwar irgendwie nicht mehr mit reingepasst, ne, aber da haben sie so viel Geld dafür ausgegeben, das wollten sie uns jetzt irgendwie noch zeigen. Da haben sie irgendwie noch so eine völlig hanebüchene Geschichte erfunden, quasi um da von einem Filmschnipsel zum nächsten Filmschnipsel irgendwie umzuleiten und so. Das fand ich ein bisschen daneben. Also es waren zwar tolle Szenen und so, dann hätte ich eher gesagt, Mensch Leute, dann macht noch irgendwas anderes oder verwendet das für einen zweiten Teil oder sowas. Aber der war halt schon extrem über Budget und Deswegen haben sie wahrscheinlich auch gedacht, okay, das brauchen wir wahrscheinlich nicht aufheben für einen zweiten Teil. Es war ja sowieso schon so ein Ding, dass die überhaupt das Geld bekommen haben für den Nachdreh.
Allerdings, also.
Ja, ich denke mal, der wird vielleicht sogar sein Geld soweit einspielen hier, weil der läuft ja eigentlich soweit ganz gut, wenn ich das so sehe in Kinocharts. Und,
ja, doch. Ja, dann eben durch diese FSK, ich glaube, hätten sie das nicht gehabt, wenn der irgendwie ab 16 wäre, dann hätte der nie im Leben so viele Leute halt ins Kino gezogen.
Gut, ich schaue gerade, also momentan liegt er bei 480 Millionen.
Ui.
Ja, also hauptsächlich das Europa-Budget. 280 Millionen bereits eingespielt. Also nicht nur Europa, also Foreign. Genau. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Bei, was hatten sie insgesamt? 400 Millionen oder sowas?
Ja, sagt man halt immer so Gerüchte, über so 400 Millionen. Die einen sagen mehr, die anderen weniger, aber wahrscheinlich eher mehr.
Ich glaube, da hat auch 3D noch was weit ausgemacht, weil wenn zahlst du ja auch immer noch mal ein paar Euro mehr. Ich habe mir ja in 2D gesehen. Ich habe nichts vermisst.
Ich habe mir in 3D gesehen, aber es war halt auf dieser Premiere. Mhm. Also, ja, ich finde 3D halt, also in letzter Zeit habe ich halt relativ viele Filme da in 3D gesehen und ich finde es wirklich langsam immer überflüssiger. Also, ich weiß nicht. Es ist wirklich echt nur noch dieses, um ein bisschen mehr Geld einzuspielen für solche Filme. Also, ich hätte es auch nicht gebraucht.
Ja, also, ich brauche 3D sowieso nicht. Ja, außer bei, glaube ich, bei zwei oder drei Filmen, wo es wirklich mal ein bisschen die Story geholfen hat. Also bei Tron Legacy erinnere ich da nur oder so. Es war schon toll, diese Motorräder da zu sehen, wie die da so in dieser Welt da durchrasen, so in 3D. Das sah schon echt toll aus. Und hier wurde es ja auch sehr sparsam eingesetzt. Aber bei den meisten anderen Filmen, gerade bei diesen nachkonvertierten Sachen, also wenn ein Regisseur sagt, okay, ich möchte einen 3D-Film machen, aus bestimmten Gründen, weil ich eben was zeigen möchte, was viel tiefer hat, wie zum Beispiel bei diesem hier Tanzfilm hier, wie hieß der? Wie hieß der? Wo die da dieses Ballett hier, diesen Ballettfilm.
Von Tom Tykwer hier.
War das Pina, genau.
Pina.
War das Tom Tykwer?
Ich glaube, ja.
Okay, bin ich jetzt nicht sicher, ob das Tom Tykwer war. Gucken wir mal. Wim Wenders. Genau, Wim Wenders war es. Genau, also da macht das für mich schon Sinn, aber jetzt bei solchen Sachen und vor allem nachkonvertiert. Also wenn wirklich der Regisseur beim Dreh nicht im Kopf hatte, dass es in 3D wird, ja, warum sollte das dann gut funktionieren? Ja? Das ist einfach nur diese 3 oder 4 Euro mehr für 3D. Ja, also meine Kritikpunkte, ja, es ist natürlich ein unterhaltsamer Film, aber mein Gott, 400 Millionen Dollar dafür. Also da hätte ich lieber irgendwie noch irgendwie 10 Fortsetzungen von Shaun of the Dead gehabt oder was denn. Und ich fand auch, da waren einige Sachen schon ein bisschen abgeguckt, auch von anderen Filmen. Also zum Beispiel die Szene, wo die sich dann so auftürmen, das hat mich irgendwie sehr stark an Starship Troopers erinnert. Ne? Dann so diese ganzen Bugs sich so auftürmen, um da oben drüber zu kommen. Und ja, was gebe ich dem? Ich gebe 7 von 10.
Hey, habe ich auch gegeben.
Ja?
Ja.
Gar nicht erinnern. Siehst du mal.
Den sehe ich jetzt gerade hier in meiner Übersicht. Und ich muss vielleicht noch sagen, ich bin aber wirklich auf die DVD gespannt, ob es da, inwieweit es da halt einen Director's Cut noch gibt, der dann vielleicht auch wirklich dann FSK 16 ist und ob man, die haben ja das ganze Filmmaterial, weil die wollten ja eigentlich das Finale, sollte ja in Russland, also in Moskau auf dem Platz oder so stattfinden, ob man das dann vielleicht nochmal zu Gesicht bekommt, wie es halt hätte auch enden können. Ich meine, wenn sie es jetzt schon so teuer gedreht haben, vielleicht verwerten sie es dann noch auf der DVD Blu-ray. Also das würde mich wirklich interessieren.
Hoffentlich, vielleicht gibt es ja so Möglichkeiten hier, Seamless Branching oder sowas, dass man die verschiedenen Versionen auf einen unterbringt. Ich habe gelesen, dass die Originalfassung, die gedreht worden ist, die war wohl relativ hart und dann hat wohl das Filmstudio auch gesagt, hier, nö, das kriegen wir nicht durch hier irgendwie. Wir wollen halt die 12er Freigabe haben und mussten halt viele Sachen rausgenommen werden. Unter anderem halt auch so wirklich so harte und düstere Szenen dann auch am Schluss dann das Ende halt nochmal umgedreht und so. Es ist meistens auch kein gutes Zeichen, wenn da zu viel verändert wird, weil dann entspricht es ja kaum noch dem, was irgendwie mal geplant war. Und naja, aber trotz dieser ganzen Querelen, denke ich mal, ist doch was ganz Gutes rausgekommen, was man durchaus gucken kann. Es ist vielleicht sogar ein Zombie-Film, der ja eigentlich auch in einer breiten Masse irgendwie Spaß macht. Es ist jetzt nicht so ein, ja, so ein Film wie Das ist das Ende oder sowas.
Nee, der ja unglaublich gut ist, aber halt, eins wollte ich doch noch kurz anmerken.
Ach so, man muss aber auch, jetzt wollte ich dir ja, gerade
ich weiß,
eine Brücke
du weißt, du wolltest sehr, sehr gut überleiten, aber ich wollte doch noch sagen, dass dieses neue Ende, das dann auch im Film war, ist natürlich von unserem Liebling Damon Lindelof geschrieben worden dann. Also dieses das neue Ende, was sich dann halt, wo sind sie dann, in Schottland oder in Großbritannien zumindest?
Cardiff, genau.
Was dann
das
da
Ende,
spielt,
wo Moritz Bleibtreu dann sogar eine Rolle abgekriegt hat.
Genau. Sonst genau, das wollte ich noch sagen. Also unser aller Liebling Damon Lindelof hat dann halt nochmal den Stift in die Hand genommen und dieses Ende dann für den Film geschrieben, was dann halt auch im Kino zu sehen ist.
Sozusagen Script Doctoring.
Genau.
Sozusagen das Ende, ja?
Das Ende, genau.
Da gibt es ja auch so einen Film, den hatten wir letzte Woche in der Sneak gehabt. Den hattest du auch jetzt ganz
den
frisch,
hatte ich,
ne, am Montag.
Endlich am Montag, nachdem wir halt die Woche davor den gerade besprochenen Bailout hatten, durften wir dann, ja, wir haben das ja alle glücklicherweise überlebt, durften wir dann, dann doch nochmal teilhaben an Das ist das Ende. Und ich habe mich ja dann ganz lange verweigert, den Kinocast zu hören, muss ich jetzt hier zugeben.
Was?
Er lag halt auf meinem iPod, aber ich wollte es nicht hören, weil ich so deprimiert war, dass so fast jeder in meiner Timeline hatte diesen Film gesehen in der Sneak und wir hatten halt Uwe Boll. Ich war so deprimiert und dann dachte ich mir nicht, jetzt höre ich mir hier nicht an, wie Erik und Alex begeistert über diesen Film reden und ja, habe das dann aber gestern nachgeholt.
Achso, du hast
und
gestern noch gehört, ja, okay.
Ich habe es gestern nachgeholt, weil da war ich ja dann überglücklich, den Film gesehen zu haben. Und ich kann euch in allen Punkten nur zustimmen. Also sowas Großartiges und total lustig. Und ach, die ganzen Schauspieler, wie sie sich halt mehr oder weniger noch wieder selber parodieren in ihrer eigenen Rolle. Also genial. Also selten so viel gelacht und selten so einen großartigen Film halt auch in der Sneak gehabt. Und ja, wir waren eine ziemlich große Gruppe. Also wir waren 6 Leute. Und ja, wir sind manche Gags halt auch größtenteils gar nicht mit, also die folgenden Gags dann mitgekriegt, weil wir immer noch über den davor gelacht haben und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also unbedingte Sehempfehlung.
Wobei man ja sagen muss, dass es jetzt irgendwie, gerade bei Komödien haben wir ja eigentlich immer einen etwas auseinanderlaufenden Geschmack. Ja, aber hier ist wahrscheinlich so der kleinste gemeinsame Nenner. Aber
ja, oder der Nerdfaktor schlägt dann da irgendwie mit rein.
Ja, da ist natürlich sehr viel, ja, vor allem auch Film-Nerdtum. Also ich sag mal, wer sich irgendwie für Filme interessiert, der sollte unbedingt diesen Film auch schauen. Wer ein bisschen Blut ertragen kann, da ist halt so ein bisschen Spaßblut, sage ich jetzt mal, drin. Wie bei Shaun of the Dead oder sowas. Also wer mit sowas klarkommt, der wird hier so eine Menge Spaß haben. Also
die Liebe zum Detail darum, wie dann die Räume manchmal ausgestattet waren, was da halt dann noch so im Hintergrund stand. Und also wirklich halt auch dieses alles mit Film und mit den Requisiten und ach, großartig. Ganz, ganz toller Film.
Ich muss ihn auch unbedingt mal im Original sehen. Ich höre so einen amerikanischen Podcast und die hatten den auch und die waren auch so begeistert und die haben da so ein paar Dialoge zitiert, die mir so irgendwie unbekannt waren. Also die müssen da, aber ich sag mal, die Synchro war auch gut. Ja, also es war jetzt sehr, sehr lustig trotzdem. Ich habe ja öfters mal bei irgendwelchen Komödien so den Drang, mir zu versuchen, rückzuübersetzen, was die vielleicht im Original gesagt haben, um das lustig zu finden oder so. Aber hier war es doch so, also bis auf manche, da war irgendwas drin, wo sie irgendwie wieder einen Liedtext übersetzt haben oder sowas, das ging irgendwie nicht so gut. Ja, aber ansonsten die vielen Stars und Sternchen, die da mit dabei waren, also ich hatte es ja schon in unserem Podcast gesagt, auf dieser Party, jeder, also selbst, also müsste man mal auf Blu-ray nachher irgendwie das Bild anhalten, ja, also da ist eigentlich jeder bekannt in irgendeiner Weise. Also
wer da irgendwie im Hintergrund rumläuft.
Jeder. Und so. Also deswegen, im Trailer gibt es ja auch die Szene, vielleicht kann man da mal anhalten und mal gucken. Also da manche treten dann halt in den Vordergrund oder hier Michael Cera oder so.
Ja.
Ich habe auch gelesen, dass die spielen ja alle sich selbst, in Anführungszeichen, ja, aber jeder spielt halt irgendwie so eine Variation von sich. Also keiner spielt sich tatsächlich, weil ja, sonst wäre es wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen langweilig, sondern der James Franco zum Beispiel, der für Honey People so ein bisschen sein Kunsttick, ja, da irgendwie selber Kunstwerke erschafft. Da haben sie ja dann diese komischen Riesentitten da oder diesen Penis oder sowas. Oder hier sein, wo die zwei Namen oben drin
sind. Ja, einfach nur James Franco, Seth Rogen.
Genau. Genau, und die, da hat ja jeder so, der andere hier, da hat er gesagt, ja, der spielt jetzt mal so ein bisschen den ganz Lieben und so. Und, ja.
Na, Jonah Hill, dieses.
Genau, Jonah Hill. Und Michael Cera, der ja eigentlich immer so der Schwiegermutters Liebling ist, der nie so richtig, der dreht halt hier voll auf. Oh Mann, ja, großartig, sehr großartig. Also man kann es nur nochmal sagen, das ist für mich also die Sommerkomödie schlechthin. Und der ist ja auch in Amerika, dadurch, dass er auch ein relativ hohes Rating hat, wegen Language und Violence, ist er nicht so stark beworben worden. Ja, also das spricht sich halt wirklich nur durch Mundpropaganda rum. Und selbst da ist er schon ziemlich gut gelaufen. Und mal sehen, wie es im Rest der Welt dann wird.
Also ich muss vielleicht als einzigen, also nicht wirklich Kritikpunkt sagen, aber was ich mir hätte noch viel, viel länger ansehen können, wäre halt wirklich diese Party gewesen. Die kam für mich ein bisschen zu kurz. Also die hätte ich mir noch ewig angucken können, was da so auf dieser Party noch abgeht. Aber sonst wirklich ganz, ganz toller Film.
Ja, ich hatte auch gehört gehabt, dass die ja übelste Probleme hatten. Das hat, glaube ich, der Alex erzählt gehabt, dass die übelste Probleme hatten, die Schauspieler überhaupt zu einem Zeitpunkt an einen Ort zu bekommen, um den Film überhaupt zu drehen. Das basiert ja auf irgendeinem Kurzfilm, den die mal gedreht hatten, die zwei da, der Jay Baruchel und der Dings hier, Seth Rogen. Und ja, die hatten halt irgendwann die Idee, das doch mal ein bisschen größer zu machen. Und ja, war halt dann echt schwierig, dann die Leute mal alle zusammenzubringen an einem Ort und zur selben Zeit, weil ja jeder so seine Dreh, seine anderen Filmprojekte hat und so. Aber echt super dann. Also auch wirklich so, es treten ja dann auch mitten im Film nochmal irgendwelche Leute auf, ne, denen man überhaupt nicht kriegt. Total absurde Sachen, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe jetzt richtig Bock, nochmal Ananas Express zu gucken.
Ja, der war auch super. Ja. Und die wollen ja Teil 2 drehen. Ja, jetzt. Das kam ja auch bei dieses The End. Herrlich. Also, wer sich ein bisschen für Filme interessiert und mit diesem Humor à la Superbad, Pineapple Express oder irgendwas was anfangen kann, der soll wirklich unbedingt mal in Das ist das Ende reingehen. So viel Spaß. Gibt selten.
Kinostart ist, glaube ich, der 8. August.
Genau. 8.8. Und was gibst du so punktemäßig so?
Bei mir gibt's 9,5.
9,5. Ich habe jetzt nicht so weiter jetzt extra Sachen im Kino gesehen, aber du hast ja noch ein paar Sachen geschaut. Wir hatten ja die Unfassbaren, hatten wir ja auch in der Sneak, den hast du auch gesehen.
Habe ich auch gesehen, genau.
Hast du unseren Podcast schon gehört, dann weißt du ja, wie ich es fand.
Genau, ihr wart ja auch ziemlich angetan von dem Film. Ich auch, bis zum gewissen Punkt am Ende da. Also der Film hatte mich eigentlich komplett mitgenommen, weil ich mag das auch alles so mit Magiern und sowas. Ich mochte halt auch wirklich Prestige, einer absolut meiner Lieblingsfilme. Und gut, der geht jetzt mehr in diese andere Richtung. Ich fand so Ocean's 11, halt auch wegen diesem Bankraub und was halt alles damit zusammenhängt. Aber das Ende, also möchte ich jetzt auch nicht verraten. Aber so die letzten Minuten haben es für mich so ein bisschen genommen. Weil das war für mich, hätte nicht sein müssen. Überflüssig. Der Film hätte auch so wunderbar funktioniert. Aber hat wirklich auch für die Sneak richtig viel Spaß gemacht und kann man sich auch auf jeden Fall angucken.
Ja, toller Sneak-Film, ja.
Ja.
Hat auch, Budget war 75 Millionen und hat weltweit jetzt schon 212 Millionen eingespielt. War auch zu Recht erfolgreich.
Also auch, der Cast hat auch wirklich Spaß gemacht. Also allein Woody Harrison spielt zwar irgendwie immer jetzt langsam, hat das Gefühl, er spielt zwar immer dieselbe Rolle,
aber er hat nicht den Hut
auf gehabt. Das macht er richtig gut und dann soll er das von mir so noch in zig anderen Filmen machen, weil so sehe ich ihn nämlich mit am liebsten.
Weil du gerade Woody Harrelson sagst, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückspringen zu Only God Forgives. Mir ist nämlich noch was eingefallen während des Films, das wollte ich eigentlich im Kinocast anbringen. Und zwar, wer die Gewalt irgendwie ein bisschen beurteilen will, ohne den Film gesehen zu haben, es ist so ungefähr wie bei Savages. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Diesen absolut harten Oliver Stone-Film, wo wirklich auch so übelste Orgien der Gewalt drin sind, so sehr realistisch, so ungefähr. Only God Forgives, das fiel mir gerade irgendwie ein bei, ja, ich habe jetzt gerade Haken geschlagen von Woody Harrelson über Natural Born Killers. Das ist, ach ja, stimmt, das wollte ich noch sagen. Ja, hab dich unterbrochen. Also, Now You See Me, die Unfassbaren, deine Wertung, deine...
7,5.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich gegeben hatte.
Ich weiß es auch nicht, aber 7,5.
Was hast du denn noch so geguckt gehabt?
Was habe ich denn noch geguckt? Ich habe noch gesehen, in der Sneak, auch jetzt schon eine Weile her, war Anfang des Monats, genau, war direkt am 1., da hatten wir den Film Taffe Mädels.
Taffe Mädels.
Bisschen holpriger, bisschen holpriger Titel. Aber ja, Sandra Bullock ist ja allen bekannt und Melissa McCarthy, wo ich das Gefühl habe, dass die gerade so in fast jeder Hollywood-Komödie so langsam mitspielt. Bekannt, ja.
Aus, immer dieselbe eigentlich Rolle.
Eigentlich aus Gilmore Girls. Und da spielt sie eine komplett andere. Also in Gilmore Girls war sie halt so, ach, so eine ganz liebe, nette, so eine Köchin, so die beste Freundin von der Lorelei. Und seitdem sie so in Hollywood Karriere macht, spielt sie immer dieselbe Rolle.
Immer die perverse Dicke.
Genau. Und das auch sehr gut in Taffe Mädels. Also hatten wir auch eine ganz, ganz, ganz tolle Kinounterhaltung, also auch für die Sneak. War aber dann, denke ich mal, auch für die Mädels. Also der Film ging los und wir hatten vor uns welche sitzen, die erstmal aufgeschrien haben und High Five. Also das war so eine Gruppe Mädels. Also da dachten wir uns, oh, okay, na mal sehen, was das jetzt wird. Und also ich mag ja Sandra Bullock ungemein.
Ich auch.
Also wirklich eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Und Melissa McCarthy mag ich eigentlich auch, auch wenn sie jetzt in letzter Zeit halt immer dieselbe Rolle gespielt hat. Und ja, es ist halt dieses ungleiche Polizistenpärchen, wie man es halt schon in zig anderen Filmen gesehen hat. Der eine halt mehr so von der Straße, der andere halt wirklich ans Gesetz gebunden. Und die beiden müssen sich halt dann irgendwie miteinander verbünden, um halt zusammen den Gegner zu besiegen und sich ein bisschen so gegen alle durchzusetzen. Und ja, es macht einfach Spaß, den beiden zuzugucken. Also wir haben uns sehr gut unterhalten gefühlt. Auch wenn es jetzt nicht der Überfilm ist, aber ja.
Also hat für die Sneak ist das okay.
Ja, hat auch richtig viel Spaß gemacht und also ich und auch die Begleitung, die ich an dem Tag dabei hatte, wir waren alle sehr begeistert. So, also dass es auch hätte ein Uwe Boll-Film werden können, waren wir richtig zufrieden.
Ja, das Damoklesschwert oder das schwebt ja jetzt immer über euch. So nach dem Motto, es könnte ja auch ein es Uwe Boll-Film auch ein, kommen.
Und wenn also, nicht das Best-of von seinen Filmen zusammengeschnitten, nein. Aber also ich habe gerade so...
Wenn einmal die Büchse der Pandora... Wenn einmal dieser negative Tiefpunkt gesetzt worden ist, dann weiß man, wie tief es gehen kann.
Ja, also es kann nur noch besser werden. Und also ich habe Taffe Mädels auch 7,5 gegeben, ja, weil er mich echt gut unterhalten hat und weil es halt mit Sandra Bullock doch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist, wo der sowieso dann schon einen Bonus hat. Und sie spielt da doch wieder total lustig. Und es gibt halt eine Szene in einer Bar, wo sich beide etwas betrinken und das ist für mich mit das Highlight. Also da jagt dann auch ein Gag den anderen und das hat dann richtig Spaß gemacht.
Das konntest du dann aus eigener Erfahrung irgendwie nachvollziehen?
in der Art und Weise nicht, nein. Okay. Und das möchte ich auch nicht, aber es war sehr lustig mit anzusehen.
Also auf jeden Fall so ein Film, den ich mir irgendwie für DVD oder so vorgemerkt habe, obwohl der hier auch in dem Open-Air-Kino
läuft. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein so als Sommerkinofilm ist ja bestimmt auch ganz gut. Also, wenn man ein bisschen was für... Ich sag jetzt nicht, wenn er da so ein bisschen derberen Humor übrig hat, dann auf jeden Fall den angucken.
Weil ist da wieder ja, Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen und sowas enthalten?
Also sowas wie
bei allen so. Melissa McCarthy.
Also es ist schon ein bisschen herber alles, aber man sieht es jetzt nicht so. Es wird aber angedeutet, sag ich okay. mal. Weil sie spielt halt wieder halt ihre Rolle und naja.
Also wie
da
bei World,
muss man halt damit rechnen.
Wie bei World War Z, der Zombie-Film angedeutet wird.
Genau. Beide dasselbe FSK-Rating, also von daher.
Okay. Dann habe ich hier noch auf der Liste stehen, ich einfach unverbesserlich 2, hast du auch gesehen.
Ja.
Soll ich mal vermuten, dass er dir gefallen hat?
Der hat mir total gefallen. Ich fand ihn sogar besser als den ersten Teil.
Ja, ich auch. Das hatte ich ja auch schon. Meine Tochter wollte leider nichts dazu sagen irgendwie. Die hatte da keine Lust, sonst hat sie immer mal Lust. Ich frage sie ja immer. Die hat so gelacht im Kino. Das habe ich mit ihr so noch nicht erlebt. Also ich war ja schon in diversen Kinderkomödien oder Animationsfilmen, wo auch lustige Szenen drin waren. Aber hier hat sie echt richtig laut gelacht, ja. Aber auch die anderen im Kino auch. Aber das Lustige war, sie hat meistens auch Also an manchen Stellen haben wir beide gelacht, an manchen Stellen hat nur sie gelacht und an manchen Stellen habe nur ich gelacht. Das war echt, also ist wahrscheinlich für alle was dabei.
Ja, ich würde gerade sagen, das war aber bei uns auch nicht anders. Also ich fand, die Minions waren halt, die haben einen viel größeren Anteil in dem Film, aber das ist so überhaupt nicht negativ anzugreifen. Also echt großartig. Und das hatten wir ja als Thema schon, dass jetzt der Minions-Film ja schon geplant ist.
Ja, das hast du ja mal als Kommentar geschrieben. Ja, ich fand es halt auch toll, wie viel die auch so an Emotionen oder so in diese gelben Figuren da so reinlegen können. Also wie viel du halt, die sprechen ja nicht wirklich, also die haben ja nur ihren eigenen Banana oder sowas. Aber wie viel du da doch erkennen kannst, was die jetzt gerade wollen und was die erzählen, und das ist total überraschend. Also das ist halt auch das Gute, dass dann dadurch, dass sie jetzt keine eigene Sprache haben und nichts Kompliziertes irgendwie, dass es halt auch wirklich jeder erkennen kann, sofort, ja.
Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss jetzt jedes Mal, wenn irgendwie ein Feuerwehrauto an mir vorbeifährt, jetzt an die Minions denken.
Bido.
Ich kann die Feuerwehr nicht mehr ernst nehmen, weil ich jetzt immer die Minions vor Augen habe.
Obwohl, das war ja auch so ein Trailer, ne? Hier dieser.
Ja, auf jeden Fall. Besser. Auf jeden Fall, aber er hat trotzdem im Kino nochmal funktioniert.
Ja, die Szene auf jeden Fall gespoilert, ja. Was gibt's da so im Bereich Animationsfilm?
Im Bereich Animationsfilm 8,5.
8,5. Wir bewegen uns heute im relativ hohen Bereich.
Ja, nur gute Filme gesehen, bis auf diesen Wolf-Film.
Ja, dann hast du noch hier zwei aktuelle auf deiner Liste stehen. Die Möbius-Affäre und Wolverine.
Okay.
Wolverine, der Weg des Kriegers, nehme ich an.
Genau, der neue.
Handel mal kurz die Möbius-Affäre ab und dann heben wir uns mal noch den Top-Film auf.
Ja, weil die Möbius-Affäre kann ich wirklich ganz kurz abhandeln. Also die hatten wir auch in der Sneak. Und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich musste danach erst nochmal die Inhaltsangabe lesen, weil ich ihn im Film, dachte ich immer so, wer hängt jetzt mit wem zusammen? Das ist, ich weiß nicht, du hast dich bestimmt da besser vorbereitet als ich.
Na, ich habe also, den ja schon als Filmstart vorbereitet, der startet ja morgen, den haben wir auch dann mit drinne bei den Neustarts. Und da habe ich natürlich von diesen Pressekritiken ein bisschen was geschrieben. Also ich glaube, die waren so ein bisschen wohlwollend auch, weil da spielt ja Jean Dujardin mit, den man ja kennt als Oscar-Gewinner für diesen Film da, für diesen
Sturmfilm.
Ja, The Artist, genau, mir gerade der Titel nicht eingefallen ist, wo ich ein bisschen die Zeit überbrücken wollte. Genau, für The Artist. Und Tim Roth spielt noch mit, bekannt hier, war denn da mitgespielt bei Pulp Fiction, glaube ich, auch.
Pulp Fiction,
oder so. Bei Reservoir Dogs.
Reservoir Dogs und Pulp Fiction ist
Pumpkin. Und dann hat er mal so einen übelst fiesen Typen gespielt. Wie ist das? Bei Rob Roy war das, glaube ich, oder?
Na, und er hat doch ganz anders die eine Serie, Lie to Me.
Ah, genau, Lie to Me. Da könnte dann der geneigte Vox-Zuschauer ihn erkennen. Irgendwie im Trailer oder in meiner Vorbereitung ging es irgendwie darum, dass sind irgendwie so Spione und dann gibt es irgendwie so eine Person, die schwankt so zwischen hin und her, wird dann so zum Doppelagenten oder sowas. Und da gibt es so eine Liebesgeschichte zwischen so einer Agentin und so einem Agenten, gespielt eben von Jean Dujardin.
Also ich hatte vielleicht das Problem, dass ich mich halt mit dem, es sind französischer und russischer Geheimdienst und allein schon diese ganzen Abkürzungen, wer da mit wem jetzt im Vorfeld, weil man wird direkt in den Film reingeschmissen, wer da mit wem zusammenhängt und was die vielleicht früher für Probleme miteinander hatten, da hatte ich überhaupt kein Hintergrundwissen. Und darum war ich ein bisschen so, was, wie jetzt?
Französischer Geheimdienst, ist das der, wo Louis Definet oder nee, wie hieß der von hier der Rosa-Rote Panther, hier von der Sûreté?
Ja, so ungefähr, aber das sind alles in Ernst genommen. Und ein russischer Geheimdienst und wer jetzt mit wem irgendwie zusammenarbeitet.
Inspektor Clouseau von der Sûreté.
Also, wir waren dann irgendwann während des Films leicht überfordert. Und
ich gucke gerade. Also Französisch heißt Direction Générale de la Sécurité Extérieure, also DGSE, oder besser gesagt Generaldirektion für äußere Sicherheit, ist der französische Auslandsnachrichtendienst.
Und dann bewerfen sie sich die ganze Zeit nur mit diesen Abkürzungen, mit den Buchstabenkombinationen. Und du, sind das jetzt die Russen, sind das die Franzosen? Wie jetzt? Also da sollte man wirklich schon in der Materie stecken, um da gleich am Anfang durchzusteigen, weil sonst wird es ein bisschen schwierig dann auch.
Der russische Geheimdienst heißt ja auch nicht mehr KGB, ne? Hatte ich letztens irgendwie mal... Den kennt man noch als KGB irgendwie Der heißt aber jetzt, glaube ich, irgendwie anders. FSB heißt der jetzt, genau.
Da fängt es schon an.
FSB. Federalnaya Slushba Bezopasnosti Rossiskoi Federazi. Also, Kyrillisch vorlesen. hakte ein bisschen, lange her, das ist schon Schulade.
Ja, also die, war die überhaupt nicht mein Thema. Und der Film hatte dann halt auch, ja, weil es gibt dann halt so ein, zwei, ich sag mal, Liebesszenen und die waren so lächerlich und halt auch die Dialoge dabei. Also das war dann unfreiwillige Komik, die dann ja den ganzen Saal dann noch wachgehalten hat, weil, also für die Sneak komplett ungeeignet, würde ich.
Also bei lächerlichen Liebesszenen fällt mir immer Team America World Police ein.
Das war ja noch richtig gut im Vergleich dazu.
Genau. Terrorize this. Könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken.
Ja, stimmt, habe ich auch hier stehen. Ja, also, ja, echt cool. Also gut. Nicht mein Thema, nicht mein Film, für die Sneak komplett ungeeignet. Also, vielleicht findet da irgendjemand Gefallen dran, wer das mag, aber ich werde kein Freund davon.
Ja, in den Pressekritiken steht irgendwas so von Kammerspiel, das zwar cool ist, aber oberflächlich und naja, wenig packend. Ja. Mhm. Naja, okay, also wo liegst du da? Bei, was war es, 3 oder was?
Ja, so 2,5, 3, ja. Also,
okay.
Wir sind nicht geflüchtet, sage ich mal, also wir haben die Sneak nicht verlassen. Also.
Immerhin 2,5 Punkte mehr als Assault on Wall Street.
Ganz genau. Das will was heißen.
Kommen wir mal zu dem Top-Film
dem
des Abends der Sendung.
Aktuellen Film.
Von der letzten Sendung.
Genau, denn Wolverine. Ich als X-Men-Fan, also jetzt nicht unbedingt der Comics, da habe ich, glaube ich, ein Wolverine-Comic habe ich hier liegen. Aber mir wurde ja immer gesagt, wer Wolverine als sein Lieblings-X-Men bezeichnet, der hat keine Ahnung von den X-Men. Mhm. Und ja, diese Hardcore-Comic-X-Men-Fans. Aber ja, also ich mag die X-Men-Filme total. Also sagen wir mal den ersten und den zweiten. Der dritte war ja dann schon richtig, richtig Käse.
Sag mal, wie viele Heiratsanträge kriegst du eigentlich so? Also ich meine, als Mädel, du stehst auf Fußball, du liest Comics, du interessierst dich für Filme, für Fernsehserien. Irgendwie, also...
Ja, Bewerber immer her.
Okay, leid ja, mal weiter. Also schreib das als Kommentar oder so. Aber pro Kommentar, wir haben nachher noch ein Gewinnspiel. Also ja, wenn ich genau bleibt dran,
da brauchen wir.
Ja, ja, Wolverine, der Weg des Kriegers, hieß der auch im Original irgendwie Way of the Warrior, oder?
Der heißt im Original The Wolverine.
Ach so. Selbstverständlich.
Natürlich, es liegt auch auf der Hand.
Der erste hieß Wolverine und der heißt jetzt The Wolverine.
Nee, ich glaube, der erste hieß doch irgendwie X-Men Original oder ein Wolverine oder so.
X-Men
und der heißt jetzt nur The Wolverine.
Ah, The Wolverine.
Beziehungsweise, ja, Wolverine.
3D.
Weg des Kriegers. Hm. Dieser großartige deutsche Titel mal wieder. Und
Bushido.
Bushido.
Oder?
Ja, stimmt.
Bushido,
ja,
der Weg des Kriegers, genau. Gab es nämlich mal ein Spiel auf der PlayStation 1. Hatte ich nicht gedacht.
Da war so ein Rapper hier in Berlin, aber der hat sich zurzeit ein bisschen unbeliebt gemacht, aber gut.
Tja. Zur Zeit. Ich glaube, der eckt immer irgendwo. Da, bei dem war heute eine Hausdurchsuchung, habe ich irgendwie auf Twitter gelesen. Da hat er irgendwie so ein bisschen rumgelästert. Also irgendwie gemeint, ja, ach, die wollen doch nur ein paar kostenlose CDs haben von mir.
Ich dachte, sie wollten ihn, was haben sie ihm verliehen? Ein Bambi oder sowas? Ich dachte, wollten sie ihn wegnehmen.
Integrationsbambi. Naja.
Ja. Egal. Ja,
genau. Kommen wir mal zu dem richtigen Bushido.
Zu dem richtigen Bushido. Eigentlich ja Roni, ne? Der Samurai ohne Meister.
Samurai ohne Meister, genau. Ist nämlich im Trailer ist das drin.
Genau. Also der Film setzt nach dem dritten X-Men-Film ein. Also nach, wie hieß er, Der letzte Widerstand. Der dritte, den ich persönlich nicht mehr so toll fand. Und da setzt der Film dann fort. Und zeigt dann, ich weiß nicht, hast du den dritten gesehen?
Von den X-Men-Filmen? Ja, hab ich gesehen.
Genau, da ist ja dann dieses Ende mit der Jean Grey, die ja eigentlich alles zerstören will und der Wolverine, der ja sie liebt, sie ja noch umbringen muss, damit halt die Welt weiter existent bleibt. Ich glaube, so war es ganz grob das Ende, weil er ja durch seine Heilungsfähigkeiten als einziger an sie ran konnte. Und da setzt der Film halt dann auch ein und zeigt uns halt einen Wolverine, der, ich glaube, in Kanada in der Einöde lebt, sich komplett zurückgezogen hat, also wirklich dieses Einsiedlerleben führt und halt total verwahrlost mit langen Haaren, langen Bart, irgendwelche Lumpen hat er an Und ja, und er kriegt dann, mehr oder weniger wird er halt gesucht, aufgesucht von einer jungen Japanerin mit rotem Haar, sehr auffällig, und trifft da halt eine Person wieder, der jetzt Multimilliardär, glaube ich, ist, aber an Krebs leidet, und den hat er damals beim Atomangriff in Nagasaki halt gerettet. Und er möchte sich halt mehr oder weniger von ihm verabschieden, aber hat den eigentlichen Hintergedanken, dass er Wolverine von seinem Leid, was er halt nun mal durch die ganzen Filme eigentlich mit sich trägt, halt diese Unsterblichkeit befreit und diese Selbstheilungskräfte ihm ein normales Leben ermöglicht. Und er übernimmt dann sozusagen seine Fähigkeiten und wird halt vom Krebs geheilt und ist dann selber unsterblich. Und er bietet ihm halt diesen Deal an. Und ja, also Logan lehnt das ab und möchte eigentlich dann ja Japan, weil er sich dann verabschiedet hat, verlassen. Und aber ich glaube, in derselben Nacht stirbt er, sein alter Freund oder sein alter Weggefährte dann. Und das zieht dann halt, ich weiß gar nicht, irgendeine japanische Gruppierung, die Mafia oder sowas, dann auf dieses ganze Szenario dann bei der Beerdigung. Und ja, man gerät halt mehr oder weniger dann in einen Strudel, wo Logan dann die Enkelin von dem Verstorbenen halt dann beschützen muss, weil alle scharf darauf sind, sie umzubringen.
So, okay.
So kann man es halt sagen. Und er ist dann halt wieder mittendrin im Geschehen und probiert sie halt dann zu beschützen und hat halt immer wieder seine Ängste und Zweifel. Also die stellen ihn ja immer sehr als so gebrochenen Charakter dar, der manchmal schon ein bisschen weinerlich erscheint, wie ich finde.
Also Regisseur ist ja diesmal James Mangold, der hat ja Walk the Line und zum Beispiel Todeszug nach Yuma gedreht, genau, den ich großartig fand. Wie hat er denn das so hingekriegt, so in diesem Action-Milieu da?
Also es gibt halt, es ist nicht durchgängig Action, es gibt halt viele ruhige Szenen und halt auch Gespräche, halt alles, was sich da so in Japan abspielt. Aber es gibt eine Action-Szene, ich glaube, die war auch schon gut, um im Trailer zu sehen, wo wir wieder beim Thema wären. Auf so einem Zug, ich weiß nicht, hast du bestimmt gesehen.
Ja, ja, das Übliche dann, ne? Wo oben auf dem Zug dann.
Genau, aber so, das ist halt eine richtig lange Szene und halt auch so als Verfolgungsjagd dargestellt, fand ich richtig gut. Und aber halt so diese ganzen Kampfszenen, weil wie gesagt, wir sind in Japan, da gibt es halt auch wirklich mit Samurai und sowas, so ein großen, viel Schwertkampf, fand ich gut, aber jetzt auch nicht herausragend. Also hätte man wesentlich besser machen können. Gerade halt auch durch dieses ganze japanische Ambiente und halt diese Kampfkunst, die es da halt nun mal gibt und die ganze Tradition, hätte man da viel, viel mehr rausholen können. Also fand ich zumindest. Hast du ihn in 3D gesehen? Ich habe ihn in 3D gesehen, weil er nicht anders lief. Ah, ich hätte okay. Aber 3D auch hier wieder komplett überflüssig. Also ja. Es gab am Anfang eine Szene, wo man es halt gemerkt hat, aber gerade halt die Action-Szenen, ich glaube, der ist auch wieder nachkonvertiert, wo man einfach dann, wo die Schärfe komplett verloren geht in vielen Szenen. Mhm. Also gerade dann die schnellen Schnitte, das hat dann für mich hat das dann viel genommen. Also fand ich jetzt
das
auch. Das
ist ja immer das Problem dann, gerade wenn schnelle Bewegungen sind oder wenn ja kleinere Objekte dann sich bewegen oder insgesamt, wenn Personen sich irgendwie in der Horizontalen bewegen, dann ja, das ist immer so irgendwie verwackelt oder unterbrochen oder sowas. Ja, also man verliert halt diesen 3D-Effekt, der muss sich auch erstmal bilden, weil das Auge muss sich erstmal drauf einstellen, so nach dem Motto, ich sehe jetzt 3D, ich kann durch die Leinwand quasi durchgucken, und wenn sich dann irgendwas so komisch bewegt, dann verliert man dieses 3D wieder und sieht dann halt so Doppelbilder und so, das finde ich immer nervig.
Ja, und das ist halt, also für mich war halt X-Men halt auch immer so ganz, ganz viel, also mit den Mutanten, die stehen halt wirklich im Mittelpunkt, und in dem Film ist, glaube ich, der X-Men-Film mit den wenigsten Mutanten überhaupt. Es gibt halt noch eine Figur, würde ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Die Viper wird sie genannt. Die gibt's halt dann halt Wolverine, und das war's dann auch schon fast. Mhm. Also wirklich ganz, ganz minimalistisch diesmal, was die Mutanten angeht. Fand ich jetzt halt gerade für so einen Film jetzt auch nicht wirklich gut.
Also ich bin nicht so gerade so der Riesen-Fan von diesen X-Men. Also der erste Film hat mir ganz gut gefallen. Den habe ich auch deswegen damals im Kino geschaut, weil es hieß, das ist so mit von Deutschland aus mit produziert und so. Das ist so der erste große Superheldenfilm, wo deutsches Geld auch mit drin ist und so. Den fand ich eigentlich ganz gut. Der zweite war schon nicht so. Und natürlich hier Captain Picard. Der zweite war dann schon deutlich schwächer, fand ich. Und dieser, ja, wie ist das, letzte Gefecht oder so?
Puh, Widerstand.
Kann ich mich schon kaum noch erinnern an die Geschichte selbst. Also das war halt so alles irgendwie zu viel und zu groß und das weiß ich auch nicht. Also ich bin nicht so der X-Men da. Ich bin eher so DC, glaube ich.
Obwohl ich ja sagen muss, dass halt gerade dieser Reboot oder wie man es nennen will, was sie dann hatten halt mit
First Class,
das fand ich wieder richtig, richtig gut.
Das ging, ja. Also das fand ich von der Art her, wie es gedreht ist, fand ich es ganz gut. Aber auch wieder so von Geschichte her hat es mich jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker gerissen. Also da gibt es so andere Actionfilme, weil mir das dann auch irgendwie so zu absurd ist, dann diese Mutanten, ja, was die dann so für Fähigkeiten haben und so. Während, ich sag mal, bei anderen Superhelden, in Anführungszeichen Superhelden, ist es ja so, da hat das alles irgendwie noch so ein bisschen so eine geerdete Basis. Also Batman, der hat halt so seine Gadgets und was weiß ich, Kick-Ass. ja, selbst Superman, ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen, ja, aber das ist dann teilweise zu abgefahren für mich. Ja, irgendwie
ich mag das
kann
ja.
Ich dann kaum mit denen, gerade diese Wolverine-Figur ist eigentlich die für mich am wenigsten interessant ist. Für mich jetzt, also hier mit diesen... Weil ich das auch so vom Medizinischen her, ich wüsste überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, dass da jemand hier dieses Zeug und dass das dann auch rausfährt, wenn er es will und so. Das ist mir alles so abgefahren, das kann ich nicht greifen.
Wie war es? Wir gehen ja ins Kino, um was zu sehen, was ein bisschen anders ist und nicht das, was wir in jedem täglichen Leben erleben. Ne?
Außerdem habe ich eh immer so ein bisschen Problem mit irgendwelchen Spitzen oder sowas in meinem Körper oder so Spritzen oder irgendwie Metall oder sowas. Und wenn ich den dann sehe, wie das da bei dem so außen, hier quasi hinten raus aus der Hand und so, stelle ich mir dann vor, wenn dann einer vorne, weißt du, so an der Vorderseite der Spitze einfach mal so mit dem Fingernagel so dran bing, macht, weißt du, wie das dann die Vibrationen sich auf den Knochen übertragen muss, da wird es mir gleich ganz übel, wenn ich dran denke.
Dann guck dein Spider-Man, da kommen nur Spinnenfäden aus der Hand raus.
Ja, da hat mir der letzte auch nicht gefallen, der allen irgendwie gefallen hat, den mit, ja, mit dem Dings hier. Mit dem, wie heißt der, Andrew Garfield? Hat mir nicht so gefallen. Also, naja, vielleicht bin ich einfach nicht so auf dem Superhelden. Also Batman ist okay.
Ja, also wie gesagt, also ich fand, wie gesagt, die ersten beiden X-Men-Filme halt richtig gut. First Class dann wieder gut. Und so, wenn Wolverine irgendwie allein unterwegs ist, wer jetzt halt das zweite Mal ist, dann schwächt das extrem ab. Also irgendwie... Ja. Da fehlen irgendwie, wie bei Avengers. Avengers halt auch großartig.
Avengers so fand ich gut.
Die Einzelfilme halt dazu halt, ja, hier Captain America und Thor, ja, kann man sehen, muss man bei einigen auch nicht. Auch einen Iron Man kann man mal gucken, ist jetzt aber halt auch nicht so. Aber Avengers, so wenn sie alle so eine Gruppe zusammen sind, das finde ich immer ganz stark. Halt auch die verschiedenen Charaktere. Und so ist es halt, so habe ich es bei X-Men auch so, das Empfinden. Wenn das halt viele Mutanten sind und eine Großgruppe halt auch viele gute Schauspieler, weil man muss ja sagen, die X-Men, die haben halt schon halt auch mit den Schauspielern halt auch wirklich das richtig gut gecastet, dann macht das halt auch Spaß, aber so alleine, ja, muss nicht sein.
Also kannst du jetzt nicht so wahnsinnig toll empfehlen hier?
Kann ich nicht so wahnsinnig toll empfehlen. Ich bin natürlich Hugh Jackman sehr angetan und da gibt es natürlich immer noch einen kleinen Bonus. Also,
oh, das sieht doch immer furchtbar aus bei Wolverine mit seinem komischen Bart da und seinen komischen Haaren, die an der Seite so hochstehen.
Sieht einfach nur gut aus.
Nee, also, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, nee, hier hat er auch wieder die Frisur da mit diesem komischen Backenbart also, da. Der aussieht wie im Sezessionskrieg hier irgend so. Ah, nee, also, ja, oder?
Keine Ahnung, der Herr. Ja, also zumindest für mich hat das schon ein bisschen was rausgerissen. Und man kann sagen, deutlich besser als der erste Wolverine-Film. Aber das war halt auch nicht so schwer. Und darum so Punkte.
Wie viele Punkte waren es gerade? Da war gerade die Verbindung schlecht.
6,5. Okay. 6,5, 7 Punkte, ja.
Okay. Also immer noch besser als du. Okay, lass mal das Thema. Das ist halt
der Running Gag.
Ja, das werden wir noch öfters mal hier anbringen in der Sendung. Haben wir eigentlich jetzt die gesehenen Filme soweit durch, ne?
Komplett durch, ja.
Mensch, war ja ein Riesenblock jetzt hier, aber ist ja so, bei der letzten Sendung kann man ja schon mal ein bisschen mehr reinbringen. Ich habe, bevor wir zu dem ganzen Gewinnspiel kommen, es kommt ein Gewinnspiel übrigens, so als Hinweis, ne, dranbleiben. Kino-News habe ich eigentlich nur zwei kurze mal, weil ich ja dachte, okay, ich brauche die ja wieder für einen Montag, wenn wir da im Kino sitzen, da ist ja immer so eine Zeitfrage. Zum einen habe ich jetzt gelesen, Johnny Depp will mit Schauspielern aufhören, also er will irgendwie noch seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllen für Fluch der Karibik, Teil, was weiß ich, 8 oder so, keine Ahnung, wo die sind, und noch irgendwas anderes, und dann will er irgendwie so langsam mal aufhören, ja, oder so. Also ihm hat wohl auch die Kritik an Lone Ranger ein bisschen zugesetzt, obwohl ich mittlerweile auch sehr wohlwollende Kritik zu Lone Ranger gehört habe. Ihr hört den Film nachher noch in der Vorstellung der Neustarts. Ansonsten die nächste News, die Produzentin Kathleen Kennedy, die ja wirklich eigentlich relativ viel produziert hat, auch ziemlich gute Blockbuster produziert hat, und der Regisseur J.J. Abrams haben ein Interview veröffentlicht, in dem sie versprochen haben, dass sie in den Mittelpunkt der nächsten Star-Wars-Trilogie das stellen wollen, was die Fans an den ersten drei Episoden, also Episode 1 bis 3, vermisst haben, nämlich eine gute Story und den Charme des Handgemachten. Also J.J. Abrams hat selbst gesagt, da dieser ganze Effekt, Budenzauber, der macht das alles so unpersönlich, und das war ja eigentlich ein wichtiger Kritikpunkt, den ich ähnlich empfunden habe. Und ich denke mal, so ging es halt vielen, und jetzt läuft halt so langsam die PR-Maschinerie an für Star Wars Episode, wo sind die? 7, ne? 7, 8, 9 oder so, ne? Genau, dass halt ein bisschen die Angst genommen wird von den Fans. Und jetzt war ja auch gerade hier diese Star Wars Convention, ist ja jetzt irgendwie gerade durch Deutschland getourt. Da liest man ja aus diversen Städten, wo waren die? In Düsseldorf waren die auch und so. Hier in Stuttgart waren die auch an irgendeinem Tag, wo halt die Leute so völlig verkleidet hingegangen sind. Und das ist natürlich dann so eine News dann sehr gut, wenn die sich dann rumspricht und so. Da schürt wieder ein bisschen so die Vorfreude.
Die Hoffnung. Obwohl ich jetzt irgendwann zwischenzeitlich gelesen habe, dass JJ sich dann doch irgendwie distanziert wieder vom Star Wars Film, dass er da doch nicht Regie führt.
Mhm. Ja, also wie gesagt, bei dem relativ aktuellen Interview sieht es noch nicht so aus, als würde er sich da großartig distanzieren.
Aber jetzt fällt mir noch was ein, ganz kurz noch zu Wolverine, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen. Alle Fans wirklich der Reihe, aber das wissen wahrscheinlich eh alle bei Marvel-Filmen, sitzen bleiben am Ende. Mhm. Als kleiner Tipp.
Kommt ja immer noch was.
Genau, und das ist halt dann, das macht Hoffnung auf einen besseren Film.
Bist du eigentlich am Ende von Das ist das Ende sitzen geblieben, weil wir mussten dann irgendwie raus?
Ja, wir sind bis zum Schluss sitzen geblieben.
Kam da was?
Nein.
Da kam nichts?
Okay. Da kam nichts.
Dann war es ja wirklich das Ende.
Ja, war dann vorbei.
Genau.
Fulminantes dachte, Ende.
Ja, weil irgendwie mussten wir dann mal auf Toilette und so. genau, also das waren so meine zwei kurzen News hier. Und mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, wo du nochmal zu Wolverine zurückgesprungen bist. Ich springe jetzt auch nochmal zurück zu Only God Forgives.
ganz weit
wo du
zurück.
Wo du vorhin gesagt hattest, hier mit dieser japanischen Mafia, die übrigens Yakuza heißt.
Ja, okay. Danke.
Da ist mir eingefallen, man kann Only God Forgives eigentlich sehr stark mit dem Film Black Rain vergleichen, den Ridley Scott-Film, den Ridley Scott nach Blade Runner gedreht hat. Mit Michael Douglas in der Hauptrolle, wo es darum geht, dass Michael Douglas als Polizist nach Japan gehen muss und dort in so einem Fall ermitteln muss und dort mit den Behörden zusammenarbeiten muss. Diese Fremdheit, die er dort verspürt, überall, egal wo er hingeht, ja, es ist halt alles total fremd, andere Schriftzeichen und er versteht die Sprache nicht und dann trotzdem diese funktionierende Hightech-Welt, ja, mit Neon-Schrift und sowas. So ähnlich ist es ja auch bei Only God Forgives. Also diese Stimmung aus Black Rain habe ich wieder sehr stark gespürt hier. Kennst du Black Rain eigentlich?
Nein, kenne ich nicht.
Musst du mal gucken. Hat er auch ein paar heftige Szenen drin. Und da spielt, glaube ich, war das Andy Garcia, der mitspielt oder so? Der Film ist von 1989. Kinostart war 14. September 1989. Michael Douglas, Andy Garcia. Genau, hatte ich ja gesagt. Ah, super. Den fand ich ziemlich toll, den Film. Also, ich glaube, den kann man auch jetzt noch gucken. Also, ich hatte den letztens mal gesehen, läuft ja ab und zu mal im Fernsehen auch. Und ja, kann man durchaus mal schauen. Ist ja, wie gesagt, auch von Ridley Scott, der Alien gemacht hat, Blade Runner, Gladiator, sonst was alles. Also, auch ein guter Regisseur dahinter. Ja. Okay, dann kommen wir mal jetzt zu den Kinostarts der Woche. Die Kinostarts für den 1. August 2013. Seid ihr blau oder seht ihr alles blau? Wenn nicht, dann schaut euch mal den neuen Film der Schlümpfe an.
Willkommen zur Party! Ich erschaffe meine eigenen Kreaturen! um sie zu fangen. Aha. Die Schlümpfe.
Hallo.
Ich nenne sie...
Hallo, Kätzchen.
Die Lümmel.
Der erste Realfilm der Schlümpfe ist 2011 zu einem solchen weltweiten Erfolg geworden, womit nicht einmal das Studio selbst gerechnet hatte. Fast 600 Millionen Dollar Einspielergebnis konnte dieser Spaß für Groß und Klein für sich verbuchen. Da lässt ein Nachfolger natürlich nicht lange auf sich warten.
Kommt, meine Lümmel! Wir müssen Schlumpfine fangen! Nur sie kann uns die Rezeptur verraten, damit ihr echte blaue Schlümpfe werdet!
Gargamel führt wieder Böses im Schilde. Er entführt Schlumpfine nach Paris, wo er gerade als Zauberer Erfolge feiert. Die Schlümpfe sind schockiert und empört und stellen einen Rettungstrupp zusammen. Doch alleine in der Welt der Menschen haben die blauen Winzlinge kaum Chancen. In ihren Freunden aus New York, dem Paar Patrick und Grace, finden Papa Schlumpf und Co. auch ein paar große Mitstreiter.
Eine Rettungsmission. Ihr könnt Hilfe gebrauchen.
Gebt mir die Schlumpfine sofort!
Abraka! Abflug! Ja.
Diesen Sommer.
Das ist mein Plan. Wir tricksen sie aus, damit sie wird wie wir.
Lümmelig, lümmelig.
Dann verrät sie uns die Zauberformel.
Na los, Schlumpfine. Jetzt wird's voll lümmelig.
Die Schauspieler, wie zum Beispiel Neil Patrick Harris aus dem ersten Teil, sind wieder mit dabei. Die deutschen Sprecher der Schlümpfe sind Hanna Herzsprung, Michael Kessler und Christiane Paul. Im Original übrigens Katy Perry, Christina Ricci und Shaquille O'Neal. Das Ganze ist wieder ein toller 3D-Spaß für Groß und Klein.
Voll in die Schlumpfbeeren!
Die Schlümpfe.
Zwei! Wie kannst du es wagen? Idiot.
Es ist 9.18 Uhr, wir gehen in den Keller, wo sich die Tür gerade von allein geöffnet hat. Gib uns ein Zeichen, dass du mit uns kommunizieren willst.
Euch ist das Wetter momentan zu heiß? Dann habe ich etwas für euch, das euch garantiert eine Gänsehaut bringen wird. Von James Wan, dem Macher von Saw und Insidious, kommt ein packender Horror-Thriller nach einer wahren Begebenheit auf die Leinwand.
Was seid ihr beide?
Man nennt uns Geisterjäger, Erforscher des Paranormalen.
Uns ist es aber am liebsten, man nennt uns einfach Ed und Lorraine Warren.
Bevor sich James Wan der Verfilmung des nächsten Fast and Furious widmet, kehrt er noch einmal zu seinem Lieblingsgenre zurück. Die Hauptrollen sind Ron Livingston, der auch schon bei dem Schocker Insidious mitgespielt hat, und Vera Farmiga, bekannt zum Beispiel aus der TV-Serie Bates Motel, Source Code oder Up in the Air.
In meinem Haus geschehen furchtbare Dinge.
Heute ist der 1. November 1971. Ich sitze hier mit Carolyn Perrin, die zusammen mit ihrer Familie übernatürliche Ereignisse erlebt hat. Empfängst du hier irgendwas, Schatz?
Etwas Furchtbares ist dir geschehen, Ed.
Was denn?
Ed und Lorraine Warren sind eigentlich abgebrühte Spezialisten für paranormale Geschehnisse. Wir würden vielleicht sagen, Geisterjäger. Doch was sie im abgelegenen Haus der Familie Perron erleben, macht ihnen Angst und treibt sie an ihre Grenzen. Die Perrons werden mit dem Grauen in ihren Träumen und in der Realität konfrontiert. Die bösen Geister wirken auch nicht nur auf die Psyche ein, sondern bald häufen sich auch physische Verletzungen.
Sie untersuchten Amityville Horror und das Haus der Dämonen. Aber ihr verstörendster Fall.
Da ist eine Frau in einem schmutzigen Nachthemd. Ich sehe sie in meinen Träumen.
Beginnt jetzt.
Die Floskel "Nichts für schwache Nerven" traf selten so zu wie auf den Story und Figuren ungewohnt ernstnehmenden Horror-Thriller. Er vereint das Beste aus Amityville-Horror-Geistern und Exorzist-Dämonen zu einem wahren Gänsehaut-Paket. Horrorfans und Fans von James Wan werden ihm seine Fast and Furious-Ausritte gern verzeihen, wenn er zwischendurch immer wieder Filme wie Conjuring die Heimsuchung dreht. Eine kleine Warnung am Rande: Dieser Film ist wirklich nichts für schwache Nerven.
Wer da unten auch ist, ich sperre sie jetzt ein.
Andrea, Hilfe!
Conjuring, die Heimsuchung im Kino.
Außerdem diese Woche neu im Kino: Dampfnudelblues ist ein bayerischer, schwarzhumoriger Krimi nach dem gleichnamigen Roman von Rita Falk.
Rektor ist jetzt nicht gerade der beliebteste Job, gerade bei so Schülern.
Ja, aber als Polizist wird man auch nicht nur Freunde haben, ha?
Ja.
In der bayerischen Provinz stößt Polizist Eberhofer auf ein Verbrechen und hat bald jede Menge Verdächtiger.
Höpfel war schwul.
Ich würde mich da hüten, irgendwelche Verdächtigungen anzustellen. Ich sag nur, ich hab da männliche Leiche liegen, mein Höpfel ist ein Sperma im Arsch.
Mit dabei sind Sebastian Betzel, Ilse Neubauer und Simon Schwarz.
Du, der Vater pflanzt da im Garten Rauschgift und du schaust in aller Seelenruhe zu, oder was?
Tut sich der Papi aufregen, gell?
Die Möbius-Affäre mit dem Oscar-Gewinner Jean Dujardin ist ein hochkarätig besetztes Drama und eine Mischung aus verzwickten Agenten-Thriller und Liebesgeschichte. Halbschatten ist ein Autorenfilm von Nicolas Wackerbart um eine Enddreißigerin, die in einer französischen Traumvilla in Ereignislosigkeit und Isolation untergeht. Mit Sicherheit kein Feel-Good-Film. Viel Spaß im Kino wünscht Erik von Kinocast.net. Und du willst ja jetzt bestimmt noch mal die Möbius-Affäre gucken, oder?
Unbedingt, unbedingt, damit ich ihn vielleicht beim zweiten Mal dann besser verstehe.
Wie sieht's so mit den Schlümpfen aus? Ist das was für dich?
Früher ja, da hatte ich auch ein Schlumpfdorf. Da war ich aber ungefähr, ich weiß nicht, wie alt ist man, 5 oder so, 5, 6. Das war ganz toll, aber jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch den ersten nicht gesehen von den Schlümpfen.
Ich habe den ersten mehrmals gesehen, also einmal im Kino mit meiner Tochter und dann mehrmals zu Hause. Und die hat auch, ich habe ihr bei iTunes das Hörspiel gekauft. Das ist eigentlich auch ziemlich toll. Ich finde sowieso, dass die für die meisten Animationsfilme die parallel veröffentlichten Hörspiele, die sie bei iTunes veröffentlichen, die sind mittlerweile richtig gut geworden. Die sind nicht mehr so lieblos hingeschludert. Da sind die Originalstimmen. Also bei Muppets zum Beispiel habe ich ihr auch das Hörspiel gekauft. Hört sie auch sehr gerne. Und da ist wirklich die Originalstimmen. Da wird halt der Film nicht einfach nur so runtergerissen, sondern auch so ein bisschen erzählerisch eingebunden. Auch mit Musik bei Muppets, da singen die auch und so. Also ganz toll. Schlümpfe auch, kann ich empfehlen. Also die Hörspiele, wer Kinder hat oder so und die immer mal ein bisschen, sie hört das immer gerne zum Einschlafen oder so. solche Hörspiele. Ja, also Schlümpfe 2 werde ich mit Sicherheit rein müssen. Allerdings, mal gucken, wann das wird. Ja. Conjuring interessiert mich sehr, aber muss ich halt auch mal gucken, wie ich es dann schaffe. Dampfnudelblues interessiert mich auch und die anderen zwei eher nicht, aber dich interessiert ja Francis H.
Francis H. interessiert mich auf jeden Fall. Also da hatte ich im Vorfeld auch schon mal den Trailer gesehen, hatte mich ein Kumpel aufmerksam gemacht und fand ich echt richtig gut. Also so von der Geschichte her und dann auch die Machart, der ist ja komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Und ja, also interessiert mich wirklich und würde ich mir gerne angucken. Ist halt auch wieder so ein, ja, also auch Arthouse, denke ich mal. Und halt so New York. Also werde ich auf jeden Fall, wenn ich es schaffe, hier reingucken. Und ich möchte ihn aber im Original gesehen. Weil ich hatte jetzt auch den Trailer gesehen und das hat mich schon ganz schön also gefesselt. Dass ich dachte, ja, also der kommt auf jeden Fall auf deine Liste. Also den werde ich gucken.
Wir hatten auch mal so einen Schwarz-Weiß-Film in der Sneak, der hieß South, also Süden. Ich sehe gerade, am 9. November 2010 haben wir den gehabt. Der war sehr, sehr abgefahren auch. Es war auch so ein Arthouse, war ganz seltsam. Ich gucke gerade hier nochmal Kinocast Nummer 183, falls ihr nochmal nachhören wollt. Ansonsten Francis H. hatte ich ja vom Sneakpot das gehört gehabt, die Filmbeschreibung. Ich hatte im Spiegel einen Artikel gelesen und in der Welt war heute auch einer drin. Die sind eigentlich sehr wohlwollend, also, aber ich weiß nicht, ob das jetzt was für mich wäre, ob ich jetzt unbedingt da ins Kino muss. Das kann man vielleicht, glaube ich, so mal irgendwie gucken. Da sind so viele Filme, die ich jetzt noch nicht gesehen habe oder die jetzt neu anlaufen, die ich sehen will, als dass ich dann in den Film reingehe. Ja, das sieht eher so nach einem viel Bad-Film aus.
Aber bei dem Wetter, man kann es nicht oft genug sagen, die Kinos sind klimatisiert. Also
ja.
Dahin gehen ist gar nicht so verkehrt.
Ja, gucken wir uns mal an, wie es so in den Charts hier aussieht in Stuttgart. Obwohl mittlerweile gibt es ja fast schon die neuen, aber egal. Wir fangen mal an.
Kinocharts.
Platz 10, neu eingestiegen, 21 and Over. Aber mit einem relativ geringen Einspielergebnis. Also ist halt, ja.
Überrascht mich auch.
Ja, gut, sind halt keine zugkräftigen Leute, die da jetzt unbedingt mitspielen, ne? Wo man sagt, ja Mensch, da ist hier der und der dabei. Platz 9, The Company You Keep. Kann ich auch nur noch mal empfehlen hier an der Stelle. Platz 8, World War Z, ist jetzt ein bisschen auf dem absteigenden Ast von der 5 gefallen. Taffe Mädels, sehr stark gefallen von der 3 auf die 7. Platz 6. Na gut, der ist ja mal hochgegangen plötzlich, ne? Der war dann plötzlich in Top 3 auf einmal, ne? Das hat nochmal richtig Leute gezogen. Platz 6, die Monster-Uni. Platz 5, dein Wolverine, Weg des Kriegers, neu eingestiegen. Yay. Der geht bestimmt nochmal ein bisschen hoch, denke ich mir. Platz 4, die Unfassbaren. Platz 3, Pacific Rim, gestiegen von der 7. Also, wie gesagt, immer das erste Wochenende und dann steigen die meisten nochmal. Und jetzt auf Platz 2, Kindsköpfe 2. Und auf Platz 1, ich einfach unverbesserlich 2, immer noch.
Yay!
Sehr empfehlenswert.
Auf jeden Fall.
Ja, das waren die Kinocharts hier für Stuttgart. Und bevor wir zum Feedback kommen, kann ich ja gleich mal sagen, also die Charts wird es jetzt in den nächsten Wochen mal nicht geben. Wir hatten ja vorhin die Einleitung gemacht mit, das ist die letzte Sendung vom Kinocast. Es stimmt nur teilweise, das ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Und wir machen jetzt einfach mal eine kleine Sommerpause, weil wir haben alle Urlaub hier und so. Und man hat ja doch in den Sommermonaten besseres oder anderes zu tun. Nichts Besseres natürlich,
aber
andere Sachen zu tun, als ins Kino zu gehen oder so.
Jetzt habe ich gerade noch gesagt, alle sollen ins Kino gehen und jetzt widerlegst du das.
Obwohl da ja viele gute Filme laufen, aber es ist halt immer viel drumherum, dann das zu koordinieren, Podcast machen, schneiden und hochladen und so weiter. Und dann machen wir halt mal eine kleine Sommerpause. Vielleicht fahrt ihr ja auch irgendwo hin in Urlaub, wo ihr nicht unbedingt Netzwerkzugang habt. Dann
alte Folgen hören dann einfach.
Genau, entweder alte Folgen nachholen, obwohl die teilweise von zweifelhafter Qualität sind. oder vielleicht kommt ja auch eine kleine Überraschung. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, was da vielleicht euch die Wartezeit dann ein bisschen versüßen wird. Auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal der richtige letzte Kinocast vor der Sommerpause und dann schauen wir mal, wie es danach dann weitergeht. Deswegen auch die Kinocharts, da findet jetzt auch in den nächsten Wochen erstmal keine Auswertung statt. Ich werde dann irgendwann wieder einsteigen, Ende August oder so. Und wird sich ja wahrscheinlich ja sowieso nicht so viel tun. Ah, wohl doch, ja, kommen ja ein paar gute Filme, Schlümpfe und so. Aber ihr kommt ja auch mal ohne die Charts jetzt für ein paar Wochen klar. Und wie gesagt, ich habe ein paar Überraschungen für euch bereit. Ein Gewinnspiel haben wir jetzt auch noch in dieser Folge. Das sage ich jetzt gleich mal, damit wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Und zwar, wir haben von der Filmverleihfirma zu dem Film La Grande Bellezza ein kleines Fanpaket, was heißt klein, ganz schön groß, ein großes Fanpaket zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar 2 Stück, bestehend aus Kinofreikarte. Das heißt, ihr könnt euch den Film dann mal angucken, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Dann ist so noch ein bisschen was zum Film mit dabei, ein Poster, und es ist ein Reiseführer Rom dabei von Marco Polo Original. Vielleicht wollt ihr ja in Urlaub sowieso hinfahren nach Rom. Dann sagt er, okay, dann probiere ich mal, vielleicht gewinne ich da was. Wir müssen das auch relativ kurzfristig schon fertig machen, die ganze Geschichte. Denn der Film ist ja letzte Woche Donnerstag gestartet. Also kleiner Hinweis, Tag der Aufzeichnung ist der 31. Juli. Das heißt, er ist letzte Woche Donnerstag am 25. Juli ist der schon gestartet. Das heißt, wir müssen relativ schnell die Karte verlosen, weil der Film läuft zwar noch in Kinos, aber es wäre jetzt Quatsch, wenn wir den erst Ende August oder sowas, dieses Paket verlosen, weil dann ist der Film bestimmt nicht mehr in den Kinos. Ja. Deswegen, jetzt genau zuhören. Ihr schreibt einen Kommentar unter diesem Beitrag, in dem ihr von euren Erlebnissen, ja, sagen wir mal, vielleicht in Italien berichtet oder sowas, was ihr so erlebt habt, einfach irgendwas, ihr völlig frei, ja, oder mit Italien, was weiß ich, könnt auch schreiben, Fußball oder so, keine Ahnung.
Verloren, ja.
Interessant wäre natürlich, wenn ihr wirklich in Italien irgendwelche schönen Erlebnisse hättet, die ihr mit uns teilen möchtet, oder irgendwelche tollen Sehenswürdigkeiten entdeckt habt, irgendwelche schönen Sachen, die so keiner kennt, irgendwie einen Tipp geben, wo man was besonders Tolles sehen kann, erleben kann. Oder vielleicht habt ihr ja auch hier dieses berühmte La Dolce Vita genossen, das italienische lockere Leben. Vielleicht habt ihr euch verliebt irgendwann mal in jemanden oder in eine oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht habt ihr auch einfach nur einen Urlaub gemacht mit euren Eltern oder wart auf der Abschlussfahrt dort oder was weiß ich. Ihr müsst euch da nichts aus den Fingern saugen. Wenn ihr halt nicht in Italien wart, könnt ihr halt sowas schreiben, was euer tollster Urlaub war. Aber dadurch, dass der Film La Grande Bellezza ja in Italien spielt und ja sich darum eigentlich das Wichtigste dreht, wäre es halt schön, wenn es ums Thema Italien gehen würde. Und das Ganze müsst ihr machen bis zum 6.8. Und am 6.8. irgendwann werde ich aus meinem Urlaub raus dann mal auf die Seite zugreifen und mir alle, die irgendwas geschrieben haben, da die E-Mail-Adressen rausziehen und dann irgendwie mit einem Zufallsgenerator dann die zwei auslosen und das an die Filmfirma schicken, die euch dann direkt die Preise zuschicken wird. Also sie wird dann mit euch Kontakt aufnehmen unter eurer E-Mail-Adresse. Deswegen als Hinweis, ihr solltet eine funktionierende E-Mail-Adresse verwenden und nicht irgendwelchen Quatsch hier, wie, weiß nicht, teddybär@teddybär.de oder sowas, keine Ahnung.
Also hey, sollte meine E-Mail-Adresse.
Sollte schon was sein, was irgendwie funktioniert, ja. Und die gibt ihr einen im Kommentarfeld oder und dann ja, nimmt die Filmfirma mit euch Kontakt auf und schickt euch dann oder fragt euch dann nach eurer Adresse und schickt euch dann das Paket relativ schnell zu, damit ihr eben noch ins Kino gehen könnt. Ich habe heute übrigens auf dem Twitter-Account von unseren Kollegen vom Nerd Talk gelesen, dass die den Film gesehen haben und den wohl ganz toll fanden. Also den hier im Podcast, den könnt ihr ja dann auch hören. Die nehmen, glaube ich, auch heute auf. Wir nehmen heute mal am Mittwoch auf. Könnt ihr ja dann auch mal bei den Kollegen vom Nerd Talk reinhören. Also es geht da wohl um einen Mann, der einen gefeierten Roman geschrieben hat und der überlegt dann irgendwie noch ein nächstes Buch zu schreiben, aber stattdessen lässt er sich es halt irgendwie gut gehen und wird halt auf Partys eingeladen und ja, man blickt halt auch so ein bisschen hinter diese Fassade, also er ist natürlich auf Partys immer der große Held und sowas und aber hinter der Fassade beginnt das halt auch so ein bisschen zu bröckeln und das ist wohl ein ziemlich, ziemlich guter Film, also den man vielleicht doch mal ein bisschen beachten sollte. Deswegen, ja, mach da mal mit bei dem Gewinnspiel. Und Luise, du kannst ja auch mitmachen.
Ich darf vielleicht auch mitmachen.
Ja klar, kannst auch mitmachen. Dann, ich los ja ganz, vielleicht nehme ich es wieder auf oder so, dass ihr seht, dass alles mit rechten Dingen zugeht oder sowas. Ja, mal gucken, was ich da so für Möglichkeiten habe mit Internetzugang. Ist ja immer so ein Thema im Ausland. Mal gucken, also, ich hoffe, hast du es verstanden, was ich erklärt habe, was ich hier so zusammengestammelt habe?
Ich habe es verstanden.
Würdest du jetzt wissen, wie du teilnimmst?
Genau, ich schreibe meine beste Italien-Geschichte.
Okay, hast du eine?
Ich habe eine, ja.
Ah, okay.
Ich war vor einer Weile mal in Rom.
Ah, in Rom, Mensch, das passt ja.
Die ewige Stadt. Also,
es zählt nicht die beste Geschichte, es zählt einfach irgendwas, ja? Thema Italien, irgendwie was. Ich war auch mal, einmal war ich in Italien. Ja. In Rosa Pineta, das ist südlich von Venedig. Das ist auch schon Jahre her.
Südtirol zählt nicht, ne?
Nee, irgendwie Mitte der 90er sind wir mit dem Auto runtergefahren. Das, ich darf ja selber keine Geschichte reinschreiben, erzähle ich so kurz. Meine damalige Freundin, also damals gab es noch nicht so mit Navi und sowas, ne? Die hatte da irgendwie den Atlas da und hat irgendwie gesagt, ja, hier können wir von der Mautstrecke runter und dann ist das hier, ja, fahren wir die andere Straße und dann sind wir relativ schnell da. Diese andere Straße, wo wir, Zitat, relativ schnell da sind, stellte sich dann als eine Serpentinenstraße heraus, die irgendwie auf wenige hundert Meter einen Wahnsinnshöhenunterschied hatte. Sodass wir am Anfang haben wir diesen Berg halt erklommen, ne? Und das war dann so, die Straße war ungefähr so breit wie ein anderthalbes Fahrzeug. Ja, und da kamen uns ab und zu mal von oben Reisebusse entgegen, ja, und musstest dann. Und an der Seite war halt keine Leitplanke, sondern da stand irgendwie so alle 20 Meter mal so ein kleiner Pfosten. Und da hatte ich echt Angst gehabt, dass wir da irgendwie abgedrängt wären. Und wenn du da runtergefallen wärst in die Schlucht, das hätte Jahre gedauert, bis sie dich mal gefunden hätten oder so. Ja, und dann sind wir dann quasi diese, in Anführungszeichen, Abkürzung, sind wir dann gefahren und haben dann irgendwie für diese kurze Strecke, ja, irgendwie irrsinnig viel Zeit gebraucht. Also es war absolut kein Verhältnis, ja. Und völlig durchgeschwitzt gewesen nachher von dem Fahren da, weil es so anstrengend war. Wir sind da irgendwie mit zwei Autos gefahren, ja. Alle beide dann völlig fertig gewesen. Das ist meine Italien-Geschichte. Aber sonst war es da schön, ja. Ja, ich bin gespannt auf eure Geschichten. Schreibt das rein. Am besten irgendwie mit einer kurzen Einleitung so irgendwie Gewinnspiel, Antwort oder sowas, sonst denken die Leute, hä, was schreiben die Leute hier mit Italien oder sowas hier? Die den Podcast noch nicht so ganz gehört haben. Genau, also, was haben wir eigentlich so für Feedback bekommen?
Briefkasten.
Zur letzten Folge, das ist das Ende, alias die Pfeife von Gandalf, hat der Real Neo geschrieben, dass der Vietnam-Film, den ich meinte, war Tropic Thunder. Genau, den meinte ich auch.
Genau.
Irgendwie komme ich immer nie auf den Titel. es gibt immer, bei dem Film komme ich immer nie auf den Titel und bei dem anderen, ja, wo ich auch immer nicht auf den Titel komme.
Ach, der, genau.
Hier dieser, wie hieß denn der nur? Also, wo der Titelsong war, It's Hard Out Here for a Pimp mit Terrence Howard. Weißt du noch?
Gott.
Dieser Film, der, warte mal, jetzt suche ich mir das mal hier raus, während wir hier drüber reden. Hustle and Flow, genau. Hustle and Flow. Toller Film. Hatte ich auch in der Sneak. Und da hat ja dieses It's Hard Out Here for a Pimp war irgendwie Oscar nominiert oder hat sogar gekriegt den Oscar für den besten Filmsong. Ich glaube ja. Mhm. Wenn nicht, hätte er es verdient. nee, toller Film. Ist halt so ähnlich wie 8 Mile so ein bisschen. Da geht es halt auch um welche, die so ein bisschen groß werden wollen. Und ja. Genau, und da gibt es einen tollen Titelsong. Ja, der Alex, genau, der Alex hatte auch das Zitat erkannt, Superbad.
Das war einfach.
Das war echt einfach, ja. Der Real Neo, der war doch einfach, ja. Wahrscheinlich war es zu einfach, deswegen haben alle gedacht, oh, das muss man nicht erraten. Und die Victorina hat noch geschrieben, ich hatte ja gefragt, ob ihr Filme kennt, in denen die Schauspieler sich selber spielen. Und ihr fallen da zwei Filme ein. Einmal John Malkovich in Being John Malkovich und Zombieland, wo sich Bill Murray selber spielt.
Großartiger Cameo-Auftritt.
Genau. Ich weiß bloß nicht, das waren ja jeweils immer nur ja, Cameo-Auftritte.
Ja, genau.
Oder, ja, obwohl Being John Malkovich war es schon ein kompletter Film. Aber ich dachte eigentlich, es gab irgendwie so Filme, wo wirklich so ein ganzes Ensemble sich selber gespielt hat. Ich dachte schon, war da nicht irgendwas von den Robert Altman-Filmen oder sowas? Ich glaube ja, vielleicht, die Frage ist mal noch offen, ja. Vielleicht fällt euch da noch irgendwas ein. Also ich habe da irgendwie so ein paar Filme, die ich nicht mehr so richtig zuordnen kann. Irgendwie, ja, vielleicht habt ihr da eine Idee, was das gewesen sein könnte, was ich da meine oder so. Seid ihr da ganz gut im Erraten von meinen Gedanken, siehe Tropic Thunder. bin ich mal gespannt darauf. Ja, das waren die. Ja, das war mehr Feedback war, glaube ich, nicht so. Kam ein bisschen was über Twitter rein.
Ich glaube, ich wollte irgendwas anmerken, weil du auch mal Stephen King in den Raum geschmissen hattest, aber ich weiß nicht mehr was.
Genau, ich hatte irgendwie, wir hatten, glaube ich, das Thema Stephen King-Filme. Ob es dann nach dieser großen Erfolgswelle, was es da noch so gab, na, da hatten wir, glaube ich, ein bisschen überlegt gehabt, das Verbotene Fenster war dann was mit Johnny Depp. Aber viel mehr war da auch nicht so. Und gerade aktuell eigentlich auch gar nichts, ne?
Na, ganz aktuell, eine Under the Dome. Habt ihr doch.
Ja, Film.
Ja, ich war ja.
Nicht Serie.
Also, ja, gab es nicht noch dieses Zimmer 1408 oder so?
Mit John Cusack?
Ja.
War das auch Stephen King?
Das ist auch Stephen King, das ist eine Kurzgeschichte, auf jeden Fall.
Ah, okay. Also, geht ja doch noch irgendwie weiter.
Und der auch so, irgendwie, ob man ihn mag oder nicht, ist ganz unterschiedlich hier. The Mist? Also hier der Nebel.
Der Nebel? Ah, genau. Stimmt, ja, den fand ich gut.
Den fand ich nämlich auch gut, aber ganz viele fanden den richtig schlecht.
Den fand ich gut.
Also ist auch Stephen King alles.
War so klaustrophobisch dann und war halt schon, also war auch so ein bisschen lustig so.
Ja, da in diesem Supermarkt so.
Das ging schon, ja. Okay, dann vielen Dank für die Flatter-Unterstützungen wieder an Nitram Red, Thomas Rave, Kuvex und Blaubeer Jens. Und Amazon gucke ich mal ganz aktuell hier rein. Oh, ist wieder einiges dazugekommen. Eine Caramba Handwaschpaste 500 Milliliter. für 4,61 Euro. Und da habe ich 18 Cent bekommen. Wir wollen ja hier ein bisschen Transparenz hier reinbringen. Ein DeLonghi mobiles Klimagerät. Oh, da hat sich jemand ein bisschen kühle Luft verschafft. Eine Festseife Refreshing Lemon Dreierpack 3x100 Gramm von Fahr. das Hochgeschwindigkeitskabel hatte ich schon. Philips In-Ear Kopfhörer 102 Dezibel, 50 Milliwatt. Wow. Und Son of Hibachi, Holzkohlegrill. Son of Hibachi. Was auch immer das ist. Ich kann es ja klicken, dann sehe ich es.
Was kam denn da rein? Das klingt teuer.
65 Euro hat der Grill selbst gekostet. Ja. Und dann noch Musik. Kenne ich jetzt nicht, kennst du bestimmt, du bist da eher so dran. Through Our Darkest Days, Limited Edition inklusive Bonustrack. Von Mercenary. Mercenary. Klingt nach Metal. Oder so. So ist das Metal?
Ich weiß.
Ganz dünnes Eis für mich, ganz dünnes Eis.
Brech nicht durch.
Das ist nicht so meine Richtung, so Metal oder sowas, ist nicht so mein Thema. Aber es sieht, doch, hier steht ja, doch, hier steht Metal. Ja, doch, Heavy Metal. Heavy Metal sogar. Nicht einfach nur Metal, nee, Heavy Metal. Da ist ja jetzt auch irgendwie dieses Wacken, ne? Da überlegen die ja, ob der Heino hochfährt oder so, ne? Socke, weil der Rammstein.
Den haben wir noch nicht gehört.
Ja, irgendwie geht das jetzt so gerade rum, weil bei Wacken tritt ja Rammstein auf und da hat es irgendwie geheißen, ja, der Special Guest wird wohl Heino sein und so. Jetzt geht das irgendwie durch alle Foren durch, hier durch irgendwelche Metal-Foren und sowas. Yeah. So, ja, kommt der, kommt er nicht und so. Und die Produktionsfirma von dem, die Managementfirma, die hält sich halt auch so ein bisschen bedeckt, die sagt nur, ja, wir würden mal hingehen an eurer Stelle. So, weißt du?
Na,
die Leute, ja, wir sagen weder so noch so. Ne? ja, also wer auch immer diese Metal-CD gekauft hat, kann ja mal, der geht ja bestimmt auf Wacken oder so. Also so Metaler,
die klar, jeder Metaler auch, geht zum Wacken.
Sind ja auch super Typen da, die Metaler. Also jeden, den ich jetzt kennengelernt habe, der Metal hört, absolut super Leute. Also kann ich nichts sagen. Sehen zwar manchmal ein bisschen gruselig aus, so mit den Sachen und lange Haare und so, aber die sind eigentlich total friedliche, nette Leute. Also, da kannst du dich mit anderen irgendwie viel mehr anlegen. Aus anderen Richtungen. Also, vielen Dank fürs Einkaufen bei Amazon über unsere Suchbox, die sich ganz unten befindet auf kinocast.net. Vielen Dank, dass ihr das so zahlreich nutzt. Werden dann alles so zusammensammeln und Ende des Jahres gibt es ja dann sowieso wieder das große Gewinnspiel. Ich habe jetzt schon tolle Screenshots gesammelt aus den Filmen des Jahres und da machen wir dann wieder einen schönen Adventskalender. Ja. Da gibt es dann auch wieder tolle Preise.
Ja, da freue ich mich schon wieder.
Deswegen stellt da ruhig was über Amazon, die Suchbox rechts unten auf unserer Seite, wenn ihr nach unten scrollt. Oder wenn ihr in den Beiträgen, verlinke ich ja manchmal irgendwelche Filmtipps, wie zum Beispiel bei Das ist das Ende, habe ich glaube ich Superbad, die DVD verlinkt oder so. Genau, oder hier so eine Special Edition, da ist Ananas Express und Superbad, beide Filme drauf, auf einer Blu-ray, also für 12,09 €, das ist ein Top-Preis für zwei tolle Filme.
Und schlagbar, gleich zugreifen. Genau.
Und dann noch so ein paar Sachen hier, Warm Bodies, den hatte ich auch empfohlen, und The Bay, habe ich ja ein bisschen, ja, durchwachsen berichtet in diesem Film. Auch verlinkt, vielleicht wollt ihr ja mal reingucken, dann klickt da einfach drauf, das kommt uns dann auch zugute, das kostet euch nicht mehr. Das muss man auch immer noch mal mit sagen. Also nicht, dass ihr da denkt, oi, dann das, was dann der Erik kriegt hier, das muss ich dann mehr bezahlen. Das ist nicht so. Okay, dann vielen Dank, Luise, dass du bei der, in Anführungszeichen, letzten Sendung dabei warst. Dann nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Dann wünsche ich dir alles Gute in der Hauptstadt. Fährst du nochmal weg oder du warst ja schon, ne?
Na, ich
muss jetzt noch arbeiten.
Im April war das. Ich habe am Montag Urlaub. Also.
Ach so, auch.
Ich will gehen zusammen in die Sommerpause.
Ja, falls es dich irgendwie in die Richtung verschlägt, wo ich auch hinfahre. Ich sag jetzt mal nicht, sonst reißen mir die Fenster nach, hier die Groupies.
Ja, das ist schlimm, ich kenne das auch. Also,
und ich sage auch nicht, wann ich fahre, sondern wann und wo und wie und sowas. Und ja, wir haben auch hier Nachbarn, die sehr stark aufpassen und hier, ihr braucht gar nicht herkommen. Und die wirklich wichtigen Sachen hier, iPad und so, das nehme ich eh alles mit, also... Hier findet er nur irgendwie so einen alten verranzten 386.
die gute Röhre.
Genau, Röhrenmonitor und alles. Also braucht gar nicht herkommen hier. Nee, alles klar, dann bis bald, ne? Grüß alle.
Gut.
Tschüss. Ja,
tschüss.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Ich weiß, dass es schwer für dich ist. Du hast deinen Bruder verloren. Hast du den Kerl getötet, der das getan hat?
Es ist komplizierter, als du denkst, Mutter.
Da hatte noch ein anderer Mann mit Billys Tod zu tun.
Wer?
Irgend so ein Kopf.
Wäre es umgekehrt gewesen, hätte dein Bruder den Killer gekriegt. Er hätte mir seinen Kopf serviert auf einem silbernen Teller.
Zeit, den Teufel zu treffen.
Die Damen schließen die Augen. Und bevor ich es sage, öffnet ihr sie auch nicht.
kämpfen.
Dann Conjuring, die Heimsuchung.
Mhm.
Das ist der neue Film von James Wan, der genau. hier Sorge macht. Und da sieht der Trailer schon so gruselig aus. Also ich habe beim, also ich bin ja normalerweise abgebrüht, aber ich habe da beim Trailer schon Grusel. Also
ich kann mich noch erinnern. Gott, das ist auch irgendwann in der Sneak gewesen mit Annemarie und noch ein paar Freunden. Und Annemarie saß neben mir. Und ich hatte den Trailer halt schon im Vorfeld mal gesehen, zu Hause. Und ich wusste dann, wann halt wirklich so eine Erschreckstelle kommt, wie es halt in diesen Horrorfilm-Trailern übrig ist. Und dann war ich halt auch die ganze Zeit ganz ruhig. Und dann, als diese Szene kam, habe ich sie dann einfach nur angefasst. Sie hat so laut geschrien. Das war extrem lustig.
War das bei dem Trailer hier?
Also ich weiß nicht, also es war auf jeden Fall von dem Film.
Bei dem ist ja so, da ist dann immer, kommt von hinten immer so eine...
Ja, ja, dieses...
Aus dem Dunkel und klatscht dann so...
Das ist unbehaglich und ich habe sie dann halt echt wirklich so noch dieses Buh gemacht und dann das ganze Kino zusammen geschrien. Ich konnte mich dann lange nicht mehr beruhigen vor Lachen.
Ja, sowas ist immer sehr lustig. Ja. Ich denke, die Annemarie geht bestimmt gerne mit dir ins Kino.
Ich glaube auch. Die letzten Male saß sie immer von mir weg. Ich weiß auch nicht warum.
Der Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de und Chilled FM.